Hallo und herzlich willkommen bei Brettgespräche. Heute wieder mit mir, Bastian, alias Fenris Board Games und ohne Phil.
Nein, Quatsch. Das stimmt nicht. Er ist wieder da, er ist wieder da. Er hatte Urlaub. Er ist eigentlich schon wieder urlaubsreif nach ein paar Tage Arbeit, Verzeihung. Aber ja, ein Podcast ist genauso ein schöner Zeitvertreib und, wie soll ich sagen, erholsam wie das Brettspielen selbst.
Dann willkommen zurück.
Dankeschön. Aber wir sind nicht nur zu zweit, weil, ne, das wäre ja langweilig.
Der Lukas ist auch dabei.
Ja. Der Lukas ist auch dabei. Und der Lukas ist von?
Von Board Game Historian. Genau. Eine der Personen von Board Game Historian.
Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Schön, dass es endlich mal geklappt hat.
Ja, ich muss mich entschuldigen. Genau, ich habe ein bisschen verhindert. Nicht bewusst, aber aufgeschoben, ja. Ja.
Ich finde es aber immer, also du bist ja eines der Brettspiel-Influencer, der wirklich sich auch mit dem Thema ganz, ganz stark auseinandersetzt. Ne? Also,
ja, das sagst du jetzt.
Ich muss es ja wissen. Nein, aber der das Ganze auch nochmal historisch dann entsprechend betrachtet, das finde ich äußerst, äußerst spannend. Und ich finde es auch immer wieder erfrischend, wenn wir, ich meine, wir machen ja auch einfach nur Brettspiel-Content, also nur in Anführungszeichen, aber dass man das auch immer mal wieder aus verschiedenen Facetten sieht und sich auch darauf spezialisiert, das finde ich mega.
Ja, wir geben unser Möglichstes für die, die uns vielleicht noch nicht kennen, in aller Kürze. Board Game Historian ist ein Projekt von WissenschaftlerInnen, die versuchen, mit einem speziellen Blick, immer aus der Sichtweise ihrer spezifischen Profession auf Brettspiele zu gucken. Ganz wichtig, das ist dabei nicht, unser Anspruch ist nicht, den einzig wahren Weg zu finden, denn es gibt es sowieso nicht, sondern eine weitere Perspektive auf Brettspiele zu eröffnen. Und wie der Name Board Game Historian vielleicht schon suggeriert, beschäftigen wir uns vor allem mit Geschichte und Gesellschaft in Brettspielen. Und ich habe, das kann ich an dieser Stelle nochmal droppen, vor 2 Monaten sitze ich gerade meine Dissertation eingereicht über das Mittelalter modernen Brettspiel und, Spoiler Alert, vielleicht werde ich heute auch darüber ein bisschen reden. Meine Spielauswahl ist vielleicht darauf festgelegt. Ja.
Dann Basti, müssen wir ja eigentlich nur noch das Thema nennen, bevor wir in die Fragerunde gehen. Oder mach mal erst die Fragerunde und dann das Thema.
Na, mach erst mal die Fragerunde. Ich muss mich noch auf das Thema vorbereiten.
Nee, sehr schön. Lukas, du bist das erste Mal bei uns. Dementsprechend nach alter Brettgespräche-Manier fangen wir an mit einer lockeren, leichten Brettrunde. Ich stelle dir nun ein paar Fragen, damit ich unsere Hörer und Hörerinnen so ein bisschen einschätzen können als Spieler und auch als Person.
Gefährlich, ja.
Genau, da fangen wir gleich an. Dein Lieblingsspiel?
Ah, das ist so eine Scheißfrage, sorry, Scheiße sagt man nicht. Aber es wechselt ja immer, aber aktuell kann ich aus voller Überzeugung sagen, Castle Combo ist aktuell wirklich mein Lieblingsspiel. Spiele ich rauf und runter, funktioniert super gut. Auf Veranstaltungen, ja, großer Fan gerade.
I can relate. Hast du nachts schon mal von Brettspielen geträumt?
Ja, gerade in meiner Dissertationsphase, die noch nicht abgegeben war, viel zu häufig. Das waren dann auch eher Albträume. Aber ansonsten versuche ich, meinen Schlafrhythmus und Brettspiel zu trennen. Das funktioniert mal mehr, mal weniger gut, aber ja. Hat tatsächlich mal passiert, ja.
Ich sehe dich schweißgebadet, so im Bett liegen, die Augen zu, hin und her schütteln. Nein, es waren überall Würfel, nein, das sind
Würfel. Nein, nicht gelb als Spielerfarbe, nein. So ähnlich, ja.
Welche Hauptfigur in einem Brettspiel wärst du denn gerne?
Das ist eine spannende Frage. Die Leute, die vielleicht schon das Projekt ein bisschen verfolgen, wissen, dass ich ein großer Fan von Klöstern in Brettspielen bin. Das heißt, ich finde die Rolle des Abts tendenziell spannend, aber vielleicht noch besser die des Kellermeisters, der über das Bier herrscht. Das stellt, glaube ich, eine Rolle, die mir gut zusagen würde. Ja.
Ja, da müssten wir uns rumkloppen, wäre auch mein Ding.
Ne? Siehst du, Cellarius. So, jetzt habe ich auch noch den lateinischen Namen. Zum Glück noch gerade ist mir eingefallen, ja.
Mit welcher Berühmtheit möchtest du gerne mal ein Brettspiel spielen?
Also keine Brettspielberühmtheit, sondern generell
Also kann was auch
Hand
immer sein.
Streamer, Influencer, Riesenfan. Versuche ich gerade jetzt auch für die Ausstellung Games nach Mittelalter in Lübeck zu gewinnen. Also Hand of Blood wäre echt eine große, sehr cool, den zu holen. Maximilian Knabe. Grüße gehen raus. Ja.
Das größte No-Go am Spieletisch für dich?
Da gibt es ja viele. Ich bin sehr anstrengender Spieler. Aber ich glaube, mit am meisten nervt mich Analyse, Paralyse. Ja, also wenn Leute zu sehr, das nervt mich. Ja.
Ja. Kennen wir, glaube ich, alle. Snacks beim Spielen, ja oder nein?
Es kommt auf die Snacks an. Und wessen Spiel es ist.
Wenn es deins ist, keine Snacks.
Schwierig. Nee, ach, nicht cool. Also, ne, ich bin jetzt nicht der Mensch, also Chips ist halt nicht so geil, so safe, aber wenn man, keine Weingummi ist jeden Fall klar. Also wirklich so Mittelweg. Also gerne halt nicht die Pfoten voll mit Zeug, dass dann an den Karten hängen bleibt. Finde ich nicht so geil. Ja.
Dann hast du schon quasi fast die nächste Frage beantwortet. Süß oder salzig, die Snacks?
Als Diabetiker Typ 1 brauche ich halt immer so ein bisschen Zucker, falls ich unterzuckere. Also deswegen bin ich dann eher für süß tatsächlich. Ja.
Wenn du eine Brettspiel-Superkraft hättest, welche wäre das?
Aber was ich schon geil finde, immer die Karten der anderen sehen zu können. Das fand ich, glaube ich, cool. Die Karten der anderen sehen. Ja, super.
Das ist Cheaten.
Ja, das hat aber letztes Mal wurde das auch so gemacht.
Es wird immer. Ja, ich dachte, du wärst ein Superheld, nicht ein super Bösewicht. So, also, ja, ich weiß aber ganz genau, was du auf deiner Hand hast.
Ich tue jetzt so. Nee. Was wäre denn eine sinnvolle Antwort? Gegenfrage, was ist denn eine Brettspiel-Superkraft?
Ja, viele haben gesagt, dass alle Regeln sofort ausfüllen.
Zum Beispiel, das war bis dato, glaube ich, eines der besten Antworten. Ja,
obwohl mittlerweile das mit dem Kartenlesen oder Gedankenlesen steigt jetzt mittlerweile. Das ist jetzt der dritte hintereinander.
Jetzt kommen die unangenehmen Leute häufig, zu euch in den Podcast. Okay. Ne? Ja, ich merke
das. Diese kriminelle Energie der Brettspieler in letzter Zeit, das ist Wahnsinn.
Was soll man sagen? Als Wissenschaftler geht es nur
um Beweisen.
Agonal, genau. Ja.
Dein Lieblingsthema?
Ja, Mittelalter. Also man könnte sagen, dass ich jetzt komplett gesättigt davon bin, weil ich mir wirklich viele Spiele im Mittelalter-Thema angeguckt habe. Aber ich finde immer noch, dass das Mittelalter ein großes ludisches Potenzial hat. Also du kannst sehr viele spielende Welten in dieser Epoche ansiedeln, vor allem weil der Wink zu Fantasy sehr nah ist. Also mich kann man immer noch mit Mittelalter-Spielen catchen. Ja. Lieber ein gutes Mittelalter-Spiel als ein Spiel nur mit Tieren. Also das gibt mir gerade richtig auf den Geist. Also wenn nur süße Tiere drin sind, das ist schwierig. Dann sollen sie immer in der Rüstung tragen. Dann geht's wieder, ja.
Deine Spielerfarbe?
Das wäre tatsächlich eigentlich immer grün, aber Anna spielt jetzt immer grün, deswegen musste ich auf blau auswechseln. Ja.
Würfel oder Karten?
Karten, ganz eindeutig. Karte ist das beste Spielmaterial, meiner Meinung nach. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich bin ein riesengroßer Draft-Fan zum Beispiel auch. Also Karten, auf jeden Fall.
Wie viele Spiele hast du in deiner Sammlung oder habt ihr in eurer Sammlung?
Ja, wir haben jetzt gruseligerweise über 1000. Ich kann es nicht genau sagen, wir checken das. Aber alles forschungsbedingt, ne? Das ist natürlich klar.
Also natürlich.
Das,
natürlich
Art, ne? Das muss man immer dazu sagen. Natürlich, nein, aber es sind viele. Genau, ja, zu viele vielleicht auch, aber noch kann ich es durch meinen Job rechtfertigen.
Na, mit zu viele, das klären wir mit der nächsten Frage, und zwar, wie hoch ist euer Pile of Shame?
Eine spannende Frage. Geringer als es vor ein paar Wochen noch war. Also wir spielen jetzt wieder regelmäßiger und für die Veranstaltung vor allem müssen wir ja auch die Spiele spielen. Genau, also ich könnte es nicht beziffern. Keine Ahnung, aber 20 Spiele oder sowas. Also bestimmt, ne, ist nicht so, als hätten wir keinen, aber es geht. Es hält sich tatsächlich in Grenzen, erstaunlicherweise.
Also hast du von den, also wenn du sagst, du hast 20 auf dem Backlog, dann hast du ja 980 gespielte Spiele im Schrank.
Ja. Also das haben wir doch, wir haben wirklich, ne, und sei es nur, dass du sie einmal gespielt hast, ne, aber wir haben wirklich viele Spiele gespielt mittlerweile. Aber das kommt auch dadurch, dass wir ja viele Veranstaltungen geben zu Brettspielen. Das heißt, du musst den Scheiß immer erklären. Deswegen, ja, es sind schon viele. Was nicht heißt, dass ich jetzt jedes Spiel erklären kann. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen, aber wir haben schon viele Spiele mittlerweile drauf. Ja, würde ich schon sagen.
Ne, cool. Damit schließen wir doch an der Stelle die Brettrunde schon. Vielen Dank.
Ja, danke für die spannenden Fragen.
Ja, das ist der Investigativ.
Investigativjournalismus.
Sehr gut, sehr dieses gut. Podcast. Jetzt ist der Profi wieder da, ne? Letztes Mal war ja nur ich hier.
Na. Genau, gehen wir doch ins Thema über. Möchtest du einleiten, Basti?
Das Thema ist eins, was sich Phil ausgedacht hat.
Es ist Teil
eigentlich
zwei,
genau, ne? Es ist Teil 2 von einem Thema, was wir mit letztes Mal angefangen haben mit dem Thomas von Better Board Games.
Aber der ist ja nicht so schlau, ne?
Oldies but Goldies.
Grüße gehen raus an Thomas. Nur weil der genau. Doktor schon hat, heißt das ja nicht, dass der schlau ist. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen.
Ja, ja, bald Doktor hat er ja seinen eigenen gehört zum genesenen Kreis.
Da kommt werden alle an.
Oh, schön. Nee, genau. Das Thema heute, um wieder hier ein bisschen Seriosität in dieses Format zu bringen, ist Oldies ja, but Goldies. Das letzte Mal, also Teil 1, hatten wir ja 2010 bis 2014, wie gesagt, mit Thomas von Better Board Games. Das war auch Folge 52, falls ihr da mal nochmal reinhören wollt.
Krass, aber das haben wir schon lange gebraucht. Jetzt, ne? Ich wollte gerade sagen, wow.
Ja, okay. Das war aber erst im März, ne?
Wir haben damals ja einen 2-Wochen-Rhythmus gemacht, jetzt machen wir mittlerweile wöchentlich.
Ach, insane, so häufig macht ihr, krass.
Ja, genau. Das gar nicht. Wow. Ja, wir mögen uns halt so sehr und deswegen müssen wir uns jeden
Dienstag. Ihr hört euch doch gerne reden, ne?
Ja, yeah, also, das finde ich mal. Nein, also der Basti und ich sind auf jeden Fall keine Freunde vieler Worte.
Und, nein,
gar nicht. Kann ich mir vorstellen. Genau. Nee, aber dieses Mal machen wir es jetzt nicht innerhalb in eines 5-Jahres-Zyklus, sondern dieses Mal gucken wir uns eine ganze Dekade an. Und zwar, Basti? Ja.
Von 2000 bis 2010.
Jawohl.
Obwohl 2010 hatten wir doch letztes Mal schon mit drin, deswegen.
Ja, aber es sind heute sowieso keine 2010er dabei, glaube ich.
Dann gehen wir nur bis 2009.
Wir haben Glück gehabt.
Ja, und dementsprechend bin ich schon mal gespannt, weil gerade ich bin ja da der absolute Spezialist für so ältere Spiele. Das ist nämlich genau die Zeit. Nicht. Das hatte ich schon. Genau. Das ist genau die Zeit, die ich eigentlich gar nicht mehr gespielt habe.
Sehr gut.
Aber ein paar Spiele habe ich nachgeholt. Das ist, muss ich aber dann natürlich wieder sagen, Phil holt dann eher die alten Schätzchen und Geheimtipps raus, die nicht so viele Leute kennen. Ich bin dann mehr wieder so der Mainstream. Ich habe nur die Mainstream-Spiele nachgeholt wahrscheinlich.
Ich habe bei mir aber trotzdem noch nachgeschaut, ne? Also wie viel habe ich denn noch in der Sammlung? Ich muss tatsächlich sagen, also ich habe ja so um die 500 Spiele, dass doch 50 Spiele, also 10% aus dieser Dekade stammen. Und es hat mich echt überrascht, also wie viele tolle Spiele diese Dekade da wirklich hatte, was man einfach, also entweder vergessen hat, was durchaus passiert. Also ein Spiel habe ich tatsächlich vergessen komplett, war froh, dass ich es wieder entdeckt habe. Und andere, die sich so gut und neu immer noch anfühlen, dass du halt sagen würdest, was? Nee, das Ding ist noch nicht 20 Jahre alt. Das kann doch erst, was weiß ich, vor 5 oder 6 Jahren rausgekommen sein. Also
in der Zeit sind tatsächlich auch viele neue Mechanismen, also Spiele rausgekommen, die Mechanismen geprägt haben. Das ist echt interessant.
Ja, definitiv. Also ich glaube, da gab es wirklich so ein der große Aufstieg von Brettspielen. Ich meine, davor gab es natürlich auch sehr viele Brettspiele, aber es ist griffiger geworden, auch für eine größere Audience.
Genau, Catan hat 5 Jahre gebraucht, quasi um durchzuschlagen. Und dann sind tatsächlich, also würde ich auch so sehen, dass die 2000er Jahre ganz, ganz viel hervorgebracht haben. War aber gleichzeitig noch vor dem Kickstarter-Boom. Das heißt, diese Spiele mit den krassen Ausgestaltungen, wie dann zum Beispiel Zombicide oder Blood Rage, dann kommen dann eben nochmal später.
Ja. Genau. So.
Okay. Ja. Der muss anfangen.
Nee, der Gast immer.
Ja, oh, natürlich. Wie lieb von euch. Okay. Ja, ich habe für euch quasi als erstes Spiel Ohne Furcht und Adel mitgebracht, auch unter Citadels bekannt, auch wieder neu aufgelegt worden, aus dem Jahre 2000 tatsächlich. Auf Deutsch ist es 2000 erschienen. Bei Hans Glück und ist von Bruno Faidudi. Ich spreche es definitiv falsch aus, aber mit einer meiner Lieblingsautoren, weil Faidudi, ganz kurze Hintergrundstory, ein total abgefahrener Typ, hat tatsächlich, man glaubt es kaum, über die Darstellung von Einhörnern promoviert. Ist jetzt kein Witz. Ja, wirklich. Und ist dafür bekannt, sehr abgefahrene Spiele zu gestalten. Citadels, ich weiß nicht, habt ihr beiden das gespielt? Das
Selbstverständlich.
Spiel, Selbstverständlich nicht.
Sehr gut, da Geister. Spannend, weil es ein Spiel ist, in dem du jede Runde eine Rolle übernimmst. Das finde ich total interessant. Je nach Rolle, die du nimmst, hast du eine spezielle Fähigkeit. Wobei aber der Grundmechanik des Spiels relativ simpel ist. Du kriegst Geld, mit diesem Geld kaufst du Gebäude und wer als erstes eine bestimmte Anzahl an Punkten gesammelt hat, gewinnt das Spiel. Aber diese Rollen machen es dann eben spannend, weil du eben auch eine Rolle dabei hast, unter anderem der Dieb, mit dem kannst du von jemand anderes Geld klauen. Du hast es, glaube ich, also ich glaube, Basti, du hast bestimmt schon mal davon gehört. Oder,
ich habe es auch mit Phil schon gespielt. Haben wir das nicht auf BGA gespielt?
Das kann sogar sein, ja.
Mit Esmodi zusammen, ja. Meine ich, mit dem Simon von Esmodi.
Das kann sehr gut sein, weil das nämlich noch rausgekommen ist jetzt.
Ja, genau, und dann haben wir das zusammen, ja doch, wir haben das mal gespielt, aber in der Neuauflage, genau.
Ja. Und für mich natürlich auch total spannend, weil es eben ganz dezidiert sich auch als mittelalterlich beschreibt, aber ein Fantasy-Setting eigentlich auch mit drin hat. So ganz grundsätzlich, genau. Ich weiß gar nicht, wie das bei euch geht. Wie lange reden wir über dieses Spiel jetzt? Über dieses Spiel?
Ja, bis ich dich aufhalte.
Bis mich aufhalte.
Ja, das kann aber lange dauern, deswegen. Wir reißen die Sachen mehr an.
Genau, ich glaube, ich finde die Emotionen in dem Spiel, die ausgelöst werden, wirklich. Weil du einfach wirklich auch gemeine Sachen machen kannst. Es gibt neben dem Dieb nämlich auch noch den Assassinen, beziehungsweise Mörder, mit dem du eigentlich wieder ausschalten kannst. Mhm. Und du musst auch immer so ein bisschen guessen. Also die Person, die anfängt, hat quasi alle Charaktere auf der Hand, bis auf eine. Dann nimmst du einen wieder raus und dann gibt man die Karten weiter. Das heißt, du kannst auch so ein bisschen erahnen, welchen Charakter die anderen Spielenden nehmen.
Ist also, der nicht immer eine draußen?
Es ist immer eine draußen, eine oder so. Also du kannst es nicht komplett quasi durchdenken, aber je mehr, also je früher du dran bist, desto mehr kannst du es quasi guessen, ne, weil dann quasi immer mehr rausgehen. Ja. Mhm. Aber deswegen auch schön, es ist nicht so anfällig für Analyse-Paralyse. Ja. Aber deswegen mag ich sehr gerne. Und auch die Spielmechanik, da gibt es so was Witziges, wer der König ist, die Rolle des Königs übernimmt, der muss immer einen Herold gleichzeitig spielen, der ausruft, wer jetzt welche Rolle als nächstes macht. Also dafür ist Faituti einfach echt bekannt. Der hat zum Beispiel auch das Geheimnis der Abtei gemacht, ein Deduktionsspiel mit Mönchen, wo du auch so witzige Sachen hast, wie der Schweigegelübde, die dürfte ich miteinander spielen. Genau, also das ist wirklich für mich eine riesengroße Empfehlung. Ich mag den Autor einfach sehr, sehr gerne. Ich mag auch wirklich Citadels einfach richtig gerne. Ein tolles Spiel, ja.
Definitiv. Auch schon länger nicht mehr gespielt, tatsächlich.
Ja, müssen wir nachholen. Wenn ihr schon auf BGA spielt, ne?
Ja, let's do it. Aber ich tatsächlich aber ein Spiel, was sich in einer Runde, also du musst, also du solltest zumindest mal miteinander irgendwie so ein bisschen reden können, beziehungsweise dich sehen auch können.
Shit-Talking gehört dazu. Richtig. Und wenn du dich, ja, also auch wieder richtig, du musst der Typ dafür sein. Also jemand, der nur komplett optimieren möchte, für den ist es gar nichts. Dafür ist auch zu viel Zufall drin.
Nee, da ist auch viel Zufall drin.
Ja.
Aber ich will nur sagen, auf BGA, das zu spielen, nimmt für mich, es gibt Spiele, die auf BGA wunderbar passen. Citadels auf BGA ist nur bedingt cool, weil du einfach diesen Trash-Talk
nicht hast. Ja,
Trash-Talk und vor allem auch, siehst du nicht die Reaktion, diese Schadenfreude gehört zu dem Spiel dazu, ja?
Ah, wir verstehen uns, Phil. Genau. Das finde ich gut. Genau, musst du Gegner in die Augen sehen, wenn
richtig.
Du die Karte
also, spielst. Wenn wir das jetzt zu dritt hier spielen würden,
okay, mit euch spiele ich nicht.
Braucht man natürlich noch eine Kamera, ja, also wie wir es jetzt hätten. Wir könnten es jetzt hier zocken an der Stelle.
Genau. Vielleicht noch ein Punkt, was ich sagen möchte, also wirklich auch nochmal, es will ich keine Werbung für das Spiel, denn ich kriege leider kein Geld dafür, aber die Neuauflage ist auch wirklich so gut. Ich glaube, ich müsste jetzt lügen. Ich glaube, 2 Jahre ist es her, wo es erschienen ist.
Kommt denn nochmal? Ist ein bisschen untergegangen, oder? Also ich habe das nicht so mitbekommen, dass das großartig
kann sogar sein
gezeigt wurde. Also ich habe es außer auf BGA nicht so
gespielt. Also das hat man schon ein paar hier und da gesehen. Es ist aber ein altes Spiel, das darf man nicht vergessen. Es war ganz lange vergriffen.
Ja.
Und dann gab es nur auf Englisch und jetzt gibt es es dann halt wieder auf Deutsch. Dementsprechend, ich glaube, das musste man auch gar nicht so groß machen. Man hat einfach wieder gesagt, jetzt ist es wieder da und die Leute, die es dann eben entsprechend haben wollten, konnten sich dann wieder beziehen. Das ist ja jetzt auch mit anderen, das macht jetzt Asmodee ja mit ein paar anderen Spielen, die lassen jetzt auch wieder ein paar alte, tolle Spiele aufleben.
Aber es lohnt sich wirklich, weil die neue Version wirklich mit ganz, ganz vielen, also du hast normalerweise immer ein Set von Charakteren, ich glaube es sind 8 Stück, und du hast für jede Profession, also es gibt zum Beispiel Blau, ist immer so ein bisschen kirchlich angehaucht, das war im Grundspiel der Prediger, jetzt hast du aber zum Beispiel noch einen Ablasshändler dabei, also du hast super viel Variabilität, also mit diesem einen Spiel kannst du so viel verschiedene Spiele machen, du hast auch Gilden dabei. Also das ist wirklich, da kriegt man eine ganze Packung voller Spielspaß. Und natürlich hat sich Bruno Faituti auch in guter Selbstmanie auch im Spiel selbst verewigt. Ich glaube, es ist der Steinmetz, wo er quasi eine eigene Statue von sich mit im Spiel hat. Da bin ich ja immer ein
Fan,
wenn Leute ein so großes Ego haben. Zu Recht aber auch und sich selbst in ihren Spielen.
Naja, nur ein halb großes Ego, hätte ja auch der König machen sollen.
Richtig. Ja, absolut.
Sehr gut. Dann ist das doch mal ein großartiger Start. Dann machst du doch mal gleich weiter, Basti.
Ja, Basti.
Hast du dir in die Eckdaten genannt?
Ah, die Eckdaten, was wären die Eckdaten? Also von wie viel, für wie viele Spieler oder was?
Genau.
Also,
ja, genau.
Also 2000 ist erschienen, genau. Dann hast du noch die Spielendenzahl. Das ist, glaube ich, einmal kurz einmal glitschen. 2 bis 7, genau. Super wild. Du kannst nämlich mit richtig vielen Leuten spielen. Finde ich auch richtig gut. Und 60 Minuten, das ist gelogen, wie bei allen Spielen. Also brauchst schon ein bisschen länger, glaube ich. Gerade auch, wenn du mit 7 Leuten spielst. Aber das ist wirklich eins der... Also es gibt ja nicht so viele Spiele, die du gut mit vielen spielen kannst, aber das ist ein Spiel, was definitiv dazugehört, denn je mehr Leute du hast, desto mehr Rollen sind auch in jeder Runde dabei. Genau. Und deswegen macht es auch Sinn, dass es 8 Rollen gibt, weil wenn du zu 7 spielst, ist immer eine raus. Ja, ergibt Sinn.
Okay, es hat auf BGG eine 7,1er Wertung. Was würdest du geben?
Ich? Ja, also das passt schon gut. Ich würde sogar ein bisschen höher bewerten, also 7,5 sowas würde ich auch sagen. Also mir gefällt es wirklich gut. Aber Phil hat recht. Du brauchst die richtige Gruppe dafür. Genau.
Aber es ist ja bei vielen Spielen so.
Richtig, genau.
Wenn du die richtige Gruppe hast, dann macht es immer mehr Spaß.
Und wirklich auch nochmal dazu sagen, es ist 2000 rausgekommen. Es ist wirklich alt. Und es spielt sich immer noch super innovativ. Ja. Also das muss man wirklich sagen. Ja. Das hat der Faltuki echt gut gemacht, dass du diese Rolle annimmst, dass du dich identifizierst mit dem, was du spielst. Das ist schon cool.
So, Basti, jetzt kommst du aber nicht drum rum.
Ich versuche das jetzt alles so schön rauszurufen. Ja, also mein Spiel ist auch 2000 erschienen, mein erstes. Aber es ist eins, was alle kennen und es ist auch schon 1000.
Nitten Gem.
Und schon 1000 Neuauflagen von kam. Und ja, es ist Carcassonne. Das yay!
Was eins aber
der kaputt ersten Legespiele, so.
Ja.
Und jetzt kommt er, jetzt überlegt er. Ja, überleg mal.
Ist es wirklich eins der ersten Brett?
Nein,
eins, was wirklich, also wirklich ganz groß.
Eins der moderneren.
Aber so blöd es klingt, das ist eins wirklich der ersten, ja. Also diesen Plättchenlegemechanismus. Also das erkennt man allein da schon. Sorry, Basti, wenn ich dir vorgreife. Aber Klaus Teuber hat ja in der Zeit ein ähnliches Plättchenlegespiel machen wollen. Hat er auch gemacht. Das war, mein Gott, die Indecker heißt das, glaube ich. Und Lagos war Carcassonne zuerst da. Also es war wirklich eines der ersten Spiele, die diesen Plättchenlegemechanismus zusammen Landschaft bauen groß gemacht hat.
Ja, genau, mit dem Landschaftsbau. Du kannst natürlich jetzt auch Legespiel nehmen, dann kannst du da zu Go gehen. Das ist aber schon 3000.
Ja, Lirum Larum, das Spiel.
Super. Dann springen wir sehr weit. Ja, Gründe gehören Carcassonne. Ich glaube, die meisten Leute kennen es. Aber das ist so ein Spiel, was wir, ja gut, worum geht es? Wir bauen ein oder gestalten eine Landschaft, indem wir halt immer Plättchen ziehen von einem Stapel und dadurch unsere Landschaft immer schön größer und erweitern. Da können wir Städte bauen, Straßen, Klöster, später in Erweiterungen kannst du ja auch noch andere Sachen, Höfe, was auch immer. Es gibt ja so viele Erweiterungen mittlerweile, Burgfräulein links.
Und die Wiesen.
Wiesen auch noch. Da musst du dich immer entscheiden, ob du dann Männchen da wirklich drauf platzierst, ob es sich lohnt, es da hinzulegen.
Diese Mistkerle, genau.
Ja, weil das Gefolge, das bleibt nämlich bis zum Schluss dann
auf der
Wiese. Genau. Und bei der Straße oder bei der Stadt, wenn die abgeschlossen ist, bekommst du es zurück. Deswegen hat man immer sehr lange überlegt, ob man es macht. Ja. Das weiß ich noch.
Ich finde bei Carcassonne eine Geschichte total faszinierend. Es kommt so schön süß daher.
Ja.
Und du kannst das spielen mit Oma und Kind, ne? Oder mit Nichtspielern. Die kommen da wunderbar schnell rein und dann spielst du das auch schön flockig runter. Spielst aber gegen jemand, der das ultra kompetitiv spielt und der schießt dich an die Wand, wenn du nicht damit rechnest. Das kann sowas von böse sein. Ich bin ja, also ich habe immer gedacht, ich kann Carcassonne gut spielen. Dann habe ich auf BGA das irgendwann mal gespielt, als BGA da was wurde. Boah, wurde ich da so in die Ecke gedrängt, wo mir dann noch die Person am Ende gesagt hat, hast du das zum ersten Mal gespielt? Also haben wir auch gedacht, danke, hier, such dir einen aus, ja. Aber
es gibt auch eine schöne Handy-App, ne? Also schön gestaltete, das weiß ich, die habe ich nämlich, da spiele ich es auch immer noch drauf, weil ich mag das einfach. Ich fand es immer super toll, auch diese gesamten Erweiterungen zusammen. Manchmal haben wir auch gar nicht so die Funktion der Erweiterung reingenommen, also sprich hier Türme, was auch immer. Dann haben wir einfach nur die Plättchen mit dazu genommen, einfach nur damit wir das größer bauen könnten, so bis der Tisch halt nicht mehr reichte. Und das fand ich einfach super faszinierend dabei. Also wir fanden es super, wir haben es damals angefangen, als wir anfingen, wo ich mit meiner Frau wieder angefangen habe zu zocken, so Brettspiele, haben wir uns das geholt im Urlaub, das weiß ich noch. Und dann haben wir in den Niederlanden uns die erste Erweiterung, den Turm geholt, haben wir überhaupt nichts verstanden, weil sie alles auf Niederländisch war. Und das weiß ich noch, aber war cool. Haben uns das irgendwie dann erarbeitet. Da kannten wir ja noch so nichts von der anderen Welt, der Brettspiele und was es da gab. Aber wir haben es geliebt. Also wir haben es wirklich sehr häufig gespielt und es steht auch immer noch die alte Version hier und auch die neue. Also das ist ein Spiel, was ich wirklich sehr gerne spiele, weil es einfach, wie du schon sagtest, man kann es sehr simpel spielen und du kannst wirklich jeden mit reinbringen in dieses Spiel. Aber du kannst es auch richtig kompetitiv. Ich meine, es gibt ja auch Turniere da drin. Also so gesehen, ne? Ja. Es ist ja auch sehr dann, ja, lastig für Turniere und so. Also kann man ja auch gut damit machen. Habe ich, glaube ich, auch schon mal gesehen. Doch, ich war mal bei einer bei. Da war das in Ratingen, da haben sie das nämlich auch mal gespielt.
Genau, das ist häufig. Genau. Aber Carcassonne hat einfach den riesigen Vorteil, dass es ein Grundbedürfnis des Menschen befriedigt. Und zwar, du willst zusammenpuzzeln. Es ist klar, was du machen musst. Also du musst die Regeln nicht lesen und weißt schon, aha, nee, ich baue jetzt nicht meine Stadt so, dass sie an die Straße eckt. Es erklärt sich von selbst und es erfreut einfach zusammen, diese große Landschaft zu bauen. Du kannst sie aber richtig auf die Mappe auch geben. Das feiere ich wirklich. Und ein Spiel, was auch gute Erweiterungen herausbringt. Also ich spiele zum Beispiel immer mit den Kathedralen und den Wirtshäusern. Finde ich total cool. Die Idee, dass du, wenn du Kathedralen in der Stadt hast, du kriegst, wenn du sie fertigstellst, dreifache Punktzahl, kriegst aber nichts, wenn du die Stadt nicht fertig baust. Mhm. Das finde ich richtig cool.
Stimmt,
die
haben auch.
Von der Idee her. Ja. Also die finde ich richtig gut, ja.
Ich fand den Drachen bei uns sehr stark gefeiert.
Liebe ich alles dran. Die Masse an Bösartigkeit, die durch dieses Wesen mit ins Spiel kommt, ist abnormal. Kennt ihr mal Funfacts zu Carcassonne? Kann ich mal ein bisschen was raushauen?
Hau raus.
Es gab eine Erweiterung, die Siedler von Kanaan, die von einem Bibelwerk herausgegeben wurden. Und da spielst du halt, wie der Name schon sagt, Carcassonne prinzipmäßig und baust im Judäa. Palästina quasi auf, und da gibt es die Bundeslade. Bundeslade erzeugt sich einen Spielfeuerstein, den du in den Tempel reinbringen kannst. Also richtig abgefahren. Eine andere Sache ist, dass bei Carcassonne ursprünglich keine Klöster dabei waren. Das waren einfach nur Wiesen. Das hat der Verlag damit reingenommen. Und wo wir gerade bei Klöstern sind, das habe ich in meiner Diss auch herausgearbeitet, wenn ihr euch die Klöster in Carcassonne anguckt, die haben normalerweise ein Kreuz oben drauf. Die sind irgendwann verschwunden. Spätestens 2020, und zwar ganz bewusst, weil man Carcassonne weltweit verkaufen wollte. Und gerade in Saudi-Arabien etc. war das dann schwierig. Und so hat man quasi die Klöster in Carcassonne säkularisiert und die Kreuze runtergenommen. Ist natürlich für mich als Kirchenhistoriker mega spannend.
Ja. Ja, ein solches, wie soll ich, Refurbishment haben ja schon einige Spiele miterlebt.
Es gibt auch für Carcassonne eine Koop-Variante, ne? Die ist ja auch noch gar nicht so alt, ne?
Und die ist verdammt gut. Also bockschwer auch, aber auch.
Sauschwer, finde ich.
Aber okay. Aber also du meinst als Version, als eigenständiges Spiel oder als.
Ja.
Ja, genau. Ja, mit den Geistern und so, ne?
Ja, genau. Jetzt darf ich doch noch was droppen, was ich cool finde. Klaus-Jürgen Wrede ist ja zur Idee auf Carcassonne gekommen, weil der nach Carcassonne gefahren ist, mal ein Buch zu schreiben. Und zwar über die Katharer. Wisst ihr, wer die Katharer sind? Ja. Sehr gut. Sekte des Mittelalters. Und die haben sich quasi dafür ausgesprochen, unter anderem, dass auch Frauen Priesterämter ausführen dürften, etc. Hat der Kirche gar nicht gefallen. Und deswegen hat man den ersten Kreuzzug Europas nicht gegen quasi Heiden durchgeführt, sondern gegen Ketzer. Also die Katharer waren die ersten Personen, in Frankreich waren das, die man mit einem Kreuzzug belegt hat. Und jetzt kommt der Witz an der Sache. In der Erweiterung mit diesen Geistern steht am Anfang drin, dass die Geister der Katharer zurückkehren. Mega witzig. Es schließt sich der Kreis.
Wahnsinn.
Genau, ja.
Ja, sehr cool.
Nee, ist aber
da lernst du hier noch was.
Ich finde es aber immer sehr cool, wenn Verlage sowas aufarbeiten. Ne?
Ja,
eigentlich schon, ne? Also total. Das hat ja mit Recherche etc. zu tun. Und das ist halt immer, ne, das ist auch eine Wertschätzung gegenüber des Spielers, aber auch gegenüber des Spiels.
Ja.
Eben dieses kleine Mühe, diese Meile extra zu gehen. Mega cool.
Total.
So, dann cool. Basti, magst du noch deine Eckdaten sagen?
Ja, meine Basti, Eckdaten. Deine Eckdaten, hast du vergessen.
Die lasst mich ja nicht ausreden. So, Eckdaten, 2 bis 5 Spieler, am besten zu zweit.
Weiß ich nicht.
steht da. Aber ich weiß es nicht. Also wir haben es viel zu zweit gespielt, das stimmt. Geht es einfach schneller runtergezockt. Und wir haben auch alle Standalone-Sachen. Wir haben auch Safari Carcassonne, das ist mir auch nochmal eingefallen.
Steinzeit Carcassonne auch.
Ja, das gab's, genau, das haben wir auch. Ja, 30 bis 45 Minuten ab, ja, 7. Und ja, Schwierigkeit ist jetzt nicht so hoch. 1,89. Ja, hat eine 7,4 bekommen. Ich gebe hier einfach schon aus nostalgischen Gründen und weil ich es sehr gerne mag und ich damit auch wieder zum Spielen so grob gefunden habe, eine 8.
Ja. Also ich gebe dem, also Carcassonne gebe ich locker eine 9. Da kannst du mich nachts wecken.
Echt? Ja, gut. Ja, es wird uns wahrscheinlich ähnlich sein, ja.
Also es ist einfach, es ist ein Evergreen. Ein
ja, ich gebe eine 8, weil ich schon so lange nicht mehr auf dem Tisch hatte.
Ja, sehr gut, passt. Passt.
So, womit mache ich denn jetzt weiter?
Ja, das musst du
wissen. Ihr habt es jetzt chronologisch gemacht, ne? Vom Ältesten zum Jüngsten.
Das war jetzt, glaube ich, eher Zufall, aber...
Oder geplant, wer weiß.
Ja, genau. Eigentlich war es geplant, wir haben es abgesprochen.
Dann machen wir es doch einfach so. Dann fange ich mit meinem Hidden Gen, absoluten Hidden Gen an. Und zwar Finstere Flure.
Von wem ist das wohl?
Ah, es sind Fs im Namen. Es ist auch sehr grün, die Packung. Ich glaube, da ist auch so ein Alien mit 2F-T-Shirt drauf. Ja, genau. Es ist natürlich ein Friedemann Friese. Und es ist auch illustriert vom Lars Arne, also vom Maurer Kaluski. Es ist ein Spiel aus 2003. Ich glaube, das kennt man hier sehr wenig. Ich glaube, das ist eher so in Amerika bekannt gewesen. Es ist total simpel und lustig. Fun Fact, es ist ab 10 Jahre, du kannst es aber schon ab 6 spielen. Es ist wirklich nicht viel dabei. Was machen wir denn da? Es ist ein monströses Spiel, wie sie es auch so sagen. Wir sind, wir haben unsere Spielfiguren, das sind ja Scheiben mit Aufklebern drauf, mit entsprechenden Zahlen auf beiden Seiten. Okay. Und wir sind in einem Keller. Im Keller muss man sich wirklich so vorstellen, ein Schachbrett im Raster, ja, so auf dem Spieltableau. Und wir gehen in den Eingang und das Monster kommt aus dem Ausgang. Fun Fact auch wieder, das Monster kannst du selbst zusammenbasteln.
Mega cool. Ja,
super ist komisch. Ja.
Die ist es doch von Korax Games. Ist da auch irgendwie so ein Spiel rausgekommen, wo du so ein Leiche zusammenbaust.
Ja, Abomination.
Ja, Abomination. Ja, genau. Ja, genau. Sorry. Kurzer Einspieler.
Entschuldigung. Aber hier ist es tatsächlich, kannst du einen Frankenstein oder so ein Augenmonster oder so ein Skelettmann oder so ein Butler mit, Nosferatu-mäßig. Ja. Mega cool. Und das Ding verfolgt dich. Du versuchst eigentlich rauszukommen.
Okay, das ist ein spannender Twist.
Und das Ding verfolgt dich. Du willst einfach rauskommen. Du willst aus dem Ausgang raus. Und der Witz ist halt, wenn du dran bist, suchst du dir halt einer deiner Spielmarken aus, gehst entsprechend die Anzahl an Schritten, die da drauf sind, und dann drehst du es um. Das Lustige ist dabei, es sind halt, ne, du hast, wenn du auf der einen Seite eine hohe Zahl hast, hast du auf der anderen Seite eine niedrige Zahl. Und du machst dann entsprechend Geräusche.
Was?
Geräusche machst du dann quasi. Klar, und dann geht das Monster dann entsprechend auf dich zu.
Mm.
Wie viele Schritte? Da musst du eben so ein paar Plättchen aufdecken, also kartenmäßig aufdecken, wie viele Schritte der geht. Da gibt es halt entsprechend Schritte, was weiß ich, 2, 3, 4. Und dann gibt es auch noch, bis er einen getötet hat. Finde ich auch ganz lustig. Und der geht dann eben entsprechend immer nach einem bestimmten Muster. Der geht dann halt immer in die Richtung, wo er gerade hinschaut, einen Schritt vor. Dann guckt er immer nach rechts oder nach links. Er kann nie nach hinten schauen, das ist halt ein Monster, ne? Ja. Guckt nicht nach hinten, guckt nur nach vorne, rechts, links. Und der Witz ist, manchmal möchtest du auch einfach den bewegen, dass er zu jemand anderem geht.
Ich wollte gerade sagen, das klingt dann ziemlich fiesen Angelegenheit.
Genau, richtig. Und das ist dann halt der Witz dran. Ne? Das Spiel kannst du von 2 bis 7 Personen spielen. Am besten natürlich so um die 5. Weil du haust dir dann die Dinger dann um den Kopf. Und darum geht's eigentlich. Und der
noch mal, ja? Jeder hat sein eigenes Monster oder gibt es nur
ein Monster? Es gibt ein Monster, okay. Das jagt alle menschlichen Scheiben quasi.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Und der frisst dann eben die Scheiben, wenn er draufkommt.
Okay.
Und du willst halt deine Scheiben rauskriegen. Mehr ist es am Ende des Tages nicht. Lustig, er geht halt auch durch Wände. Wenn er durch eine Wand durchgeht, geht Monster, er von der anderen wieder rein. Das ist halt auch, also, irgendwann hat man den Dreh dann raus, wo er reingeht und wo er rausgeht. Nichtsdestotrotz, wenn du zum ersten Mal spielst, hat die paar ersten Mal so, oh nein, jetzt kommt er dahin. Das ist schon ganz lustig. Der rutscht, da gibt's auch so Blutflecken auf dem Boden, die setzt du am Spiel am Anfang drauf. Da rutscht man auch drüber, da kann man plötzlich ne, über 5 Felder drüber laufen. Genau. Ganz simples Ding mit viel Witz, total unbekannt hier. Es ist kein super Kracher an der Stelle. Es ist aber etwas, was wir halt mit den Kids tatsächlich mit 6, 7 Jahren schon gespielt haben. Die haben das total lustig gefunden, einmal dieses Monster da zu machen und dann natürlich total lustig, wenn dann eines der Plättchen der Eltern gefressen wurde von dem eben erschaffenen Monster.
Ja. Endlich und, mal zurückgeben.
Genau, endlich. Nach all den Jahren der Erziehung. Aber das ist halt auch, das ist auch ein Spiel, das kannst du halt wunderbar bei Bier und Brezen, ne?
Gerade sagen, ja, das klingt das, so, als könnte man schöne Abende verbringen, ja. Ja,
das nimmt sich nicht selbst allzu ernst. Das sieht man auch an der gesamten Aufmachung. Genau. Gespielt von euch hat das keiner.
Nehme ich an. Ich hab's kannte ich vorher nicht. Es hört sich
an. Ich kann es auch nicht.
Ich habe einen Kollegen, Peter Podretz, Medienwissenschaftler in Köln, der beschäftigt sich mit Horror in Brettspielen und das klingt so, als sollte er sich das eigentlich mal anschauen. Das ist mal auf die Liste für ihn. Gut, dass du wieder was dazugelernt. Ein Spiel, was ich auf jeden Fall mir mal angucken möchte.
Ja, sehr schön. Da habe ich mal was ausgepackt, was niemand kennt.
Na, schau.
Sehr cool. Dann nochmal die Eckdaten. Finstere Flure, 2 bis 7 Spieler, 60 Minuten. Auf der Packung steht ab 10, kann man bedenkenlos auch früher anfangen, sofern man eben Monster als Witz entsprechend sieht.
Ja.
Schwierigkeit 1,8 von 5 von Friedemann Friese und illustriert von Lars Arne Maurer und Prapach Lapamuren Sap. Muja Sap. Verzeihung. Dass ich das jetzt nicht richtig ausgesprochen habe. Genau, 2003. Dann Lukas, bist du wieder dran?
Ja, dann würde ich mal mit meiner Reihe weitermachen. Es geht natürlich wieder ins Mittelalter. Und ein Spiel, was in dieser Periode von 2000 bis 2009 rausgekommen ist, was für mich auch ganz wichtig ist, ist Die Säulen der Erde. Von Michael Rieneck und Stefan Stadler, 2006 veröffentlicht worden. Und eins dieser Spiele, Brettspiele, die eben eine Vorlage aus Film und Fernsehen nehmen. Also Die Säulen der Erde, ein ganz, ganz bekanntes Buch von Ken Follett. Und für mich als Boardgame-Historian finde ich es immer besonders interessant, wie Themen eigentlich in Spiele übersetzt werden können. Und jetzt gerade bei einer Romanvorlage ist natürlich die Frage, wie kannst du so einen Romanstoff in ein Regelsystem wie die eines Brettspiels übersetzen? Ganz kurz, was macht man in diesem Spiel? 2 bis 4 Spielende müssen quasi über mehrere Runden an dem Bau der Kathedrale mitspielen, um am Ende am meisten Siegespunkte zu kriegen. Das ist ein typisches Worker-Placement-Spiel. Tatsächlich auch einer, würde ich immer noch sagen, der Grundlagen für diesen Mechanismus oder Säulen der Erde hat da wirklich, glaube ich, auch Maßstäbe gesetzt. Und das Schöne ist eben wirklich diese Idee des Kathedralenbaus. Also du baust über mehrere Runden, setzt immer so einen Stein auf diese Kathedrale und du baust wirklich diese Kathedrale weiter auf. Und es gibt eine ganze Reihe von Spielen, die das zum Ziel haben, eine Kathedrale zu errichten. Und Säulen der Erde ist aber tatsächlich eins. Man korrigiere mich gerne. Die ersten Spiele, die diese Rundenbegrenzung über eine Kathedrale laufen lassen. Genau, ein großer Fan. Einfach, weil du auch viele Charaktere in dem Spiel drin hast, über Karten. Genau. Es gibt auch eine schöne Kreuzungserweiterung übrigens.
Ist auch etwas anspruchsvoller, das Spiel. Tatsächlich, also die Regeln so an sich sind ganz eigentlich, ja, was heißt eigentlich, die sind recht zugänglich. Ich finde nur, das Ganze irgendwie so zu timen, ist gar nicht, ne, da brauchst du ein gewisses Feingefühl. Ne? Das ist ein wirklich schönes Kennerspiel der damaligen Zeit, wo obgleich ich finde, dass es nicht so schön gealtert ist wie jetzt andere Spiele.
Das ist richtig, absolut. Aber was ganz schön ist, ist ja auch bei Spiel des Jahres auf die Empfehlungsliste kommen. Und jetzt muss ich einmal gucken, dass ich keinen Scheiß erzähle, aber ich glaube, es ist auch ausgezeichnet worden mit irgendeinem Sonderpreis. Oder es war das nächste Spiel.
Nee, ich nehm's zurück. Das war die Tore der Welt.
Genau, die ist mit Geschichte im Brettspiel. Da gab es einmal einen Sonderpreis. Genau. Aber ja, trotzdem, Säulen der Erde finde ich immer noch ein total tolles Spiel wegen dieser Haptik. Du baust eben diese Kathedrale über mehrere Runden auf. Du hast Engine-Builder, wo du versuchst, bestimmte Handwerker anzuwerben. Genau, du kannst auch gucken, wie du es timest, weil du auch Steuern durch den König zahlen musst. Ja. Gefällt mir gut. Basti, hast du das denn schon mal gespielt? Hä?
Ja, habe ich. Ich hab's auch da. Nee, ich hab auch, ich hab beide sogar da. Ich hab auch die Tore der Welt da.
Es gibt noch eins. Es gibt
echt? Die,
ja, es ist eine Trilogie.
Okay, das habe ich nicht. Nee, aber beide.
Sagen wir so. Auch zuletzt ist ja noch ein Ken-Foll-Spiel, ganz relativ vor kurzer Zeit. Kingsbridge.
Genau.
Ist auch nochmal als Kartenspiel veröffentlicht worden. Genau, also diese Brettspielumsetzung, ja, haben echt gezogen.
Wobei jetzt.
Genau.
Das hat mir sogar sehr gut gefallen. Aber wir haben es damals sehr wenig auf den Tisch gebracht, weil da waren wir noch nicht so in diesem Flow des ich lerne ganz viele Regeln dementsprechend. Aber wir haben es uns damals durchgebissen. Das weiß ich noch.
Wobei ich jetzt aber nicht finde, dass du so großartig viel von der Geschichte da mitbekommst. Also das ist in dem Setting. Aber
das finde ich tatsächlich auch, jetzt ich vergesse meinen Namen, es ist nicht die Säule der Welt, sondern die Tore der Welt. Das finde ich tatsächlich besser auch. Also da hast du noch mehr, musst du mal machen, auch sehr spannend für mich.
Das ist gut, ja.
Nochmal als Kirchenhistoriker, weil da Glaube, Frömmigkeit eine Ressource darstellt. Da finde ich total spannend, was du mit Frömmigkeit machen kannst, beziehungsweise was du verlierst, wenn du nicht genug fromm bist. Genau. Also das ist nochmal eine Empfehlung auch, sich die Tore der Welt nochmal anzugucken. Da baust du auch, da hast du nochmal deutlich mehr Geschichte drin, finde ich.
Das ist ja fast wie die Tugend in die Architekten von
Westfalen. Ja, übrigens ohne Witz, also ich habe es schon angedeutet, Kathedralen sind so ein Ding in Brettspielen. Also sie bringen zum Beispiel auch in Stadtaufbauspielen das Gebäude, was immer am meisten Siegpunkte Vanilla bringt, ist die Kathedrale. Da kriegst du immer am meisten Punkte für. Und das ist angesprochen, die Architekten ist sehr strangenreich, mega geile Mechanik. Du kannst an dieser Kathedrale mitbauen, aber nur, wenn du ein bestimmtes Tugendlevel hast. Wenn du zu häufig auf dem Schwarzmarkt warst und dein Tugendlevel zu niedrig fällt, ist es dir untersagt, an der Kathedrale mitzubauen. Für mich als Historiker total schön, um über bestimmte Dinge ins Gespräch zu kommen. Schön, dass du es nochmal gesagt hast, ja. Richtig nice. Ja, dann würde ich auch nochmal ein paar Base-Daten sagen. 2 bis 6 Spieler mit Erweiterungen wohlgemerkt, also Grundvariant nicht. Es dauert 90 bis 150 Minuten, deswegen ist schon als Kennerspiel einzuordnen. Auf BGG hat es einen Score von 2,5, also von der Komplexität, und hat einen Score, also Bewertung von 7,1. Ist also auch über dem Durchschnitt. Genau, also ich würde Phil recht geben, es ist vielleicht nicht das bestgealterte Spiel, aber man kann es auf jeden Fall nochmal auf den Tisch bringen. Also gerade auch für mich als irgendwie auch Medienwissenschaftler immer noch interessant zu untersuchen, wie kannst du eigentlich einen Romanstoff in ein Spiel verpacken. Also 7,1 würde ich mich halt anschließen. Ich würde es aber auch nicht besser bewerten, glaube ich. Naja.
Ja. Dann Basti.
Ich bewerte es. Achso, ich soll mir mal vorstellen. Ich habe ein Spiel, was ich finde, sehr gut gealtert ist eigentlich.
Oh.
Ha, finde schon. Obwohl, doch, ist die Reihenfolge ist richtig. Doch, 2005 rausgekommen, Zug um Zug, Ticket to Ride, Europe, also Europa. Fand ich immer besser, also Zug um Zug ist ja schon früher rausgekommen, meine ich, die ersten Versionen. Ich glaube,
das ist auch eines dieser Spiele, wo du nie genau definieren kannst, wann es erschienen ist, weil es gefühlt so viele Varianten davon gibt.
Ja, ich glaube, aber die erste mit Amerika oder so müsste früher rausgekommen
2004 sein. 2004 ist das erste rausgekommen.
Ja, okay. Ja, genau. Und dann kam Europa. Das ist auch die Version, die wir hier lange Zeit immer rauf und runter gespielt haben. Wir haben uns auch Ticket to Ride Kids geholt. Das haben
das
wir
gibt
auch.
Es? Das
ja, ja. Ja, ja, das mein Gott. War aber cool. Zuletzt in der Kritik.
Echt? Warum?
Naja, weil es bestimmte Stereotypen an Menschen stilisiert.
Auf der Packung meinst
du? Auf dem
Cover.
Auf dem Spielbrett. Zum Beispiel, wenn du Rumänien hast, dann hast du halt
die
angehauchte Frau darum abgezeichnet.
Das habe ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf gehabt, dass da sowas ist. Also.
Wobei ich aber an der Stelle, also ich bin kein großer Freund davon, dass man das da so diskutiert hat, aber ich kann dann noch nicht mal sagen, ob das jetzt die traditionelle folklorische Kleidung war, die ja dann wieder gepasst hat, oder wirklich hier quasi die Roma ja hier abgebildet war. Das kann ich nicht bewerten und das war in der Gesamtdiskussion auch nicht wirklich Gegenstand.
Ja, ich kann hier einfach nur bewerten, wie sehr es meinen Kindern gefallen hat, weil es sehr simpel war. Also, sie mussten halt nicht lesen können, deswegen gab es ja diese Bilder, genau. Da konnten sie nämlich genau wissen, wo sie hinfahren.
Ja.
Weil sonst hast du halt Karten, die sagen dir, fahre von Berlin nach Amsterdam oder so. So, mit dem Zug, da musst du eine Bahnstrecke mit deinen Waggons, jeder hat farbige Waggons, gelb, rot, blau, was auch immer, und hat Waggonkarten. Diese Waggonkarten, je nachdem, wie viel man hat und wie lang die Strecke ist, spielst du sie aus. Es gibt auch Jokerkarten, die kannst du halt dann auch ausspielen. Ja, und dementsprechend kannst du dann eine Strecke für dich beanspruchen und kannst diese Strecke langfahren. Und dann hast du eine Verbindung geschaffen und wenn du diese Verbindung geschaffen hast, kannst du dein Ziel ablegen. So, und nimmst dann wieder ein neues Ziel auf und so weiter und so fort. Das ist eigentlich sehr simpel, finde ich. Wenn Strecken, was ich auch immer ganz gut fand, wenn Strecken belegt sind, dann konntest du einen Bahnhof bauen, damit du die Strecke auch mit benutzen konntest.
Aha. Genau. Was ist das denn für eine lame Sache? Das hat mich ja bei Zug um Zug immer so gecatcht, dass du genau wie bei Carcassonne halt richtig viel spielen kannst.
Du hast also ja nur Bahnhöfe. Drei Bahnhöfe, das heißt, es geht nicht jedes Mal.
Genau. Okay, okay. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich bin ja momentan auf so ein bisschen Zug um Zug Hype Train wieder drauf. Frag mich nicht warum, es hat mich wieder gecatcht. Meine Tochter wollte Zug um Zug mit wieder spielen, weil sie hat ja nur die Kids-Version gemacht. Was wir mittlerweile, ich meine, ich war ja auch einer, der hast halt einen Zug um Zug, eine hast du alle. Was ein Bullsch. Also ich habe allein jetzt die Zug um Zug Deutschland-Variante. Die ist ja auch nochmal mega cool. Hat die ja, jemand von euch
gespielt? Die Berlin ist das doch, oder?
Nee.
Es gibt in Deutschland auch mal eine normale.
Die Berlin, diese kleinen Geschichten, die waren immer ganz okay. Aber ja, das ist halt irgendwie der so ein Spin-off vom Spin-off, das brauchst meines Erachtens nicht großartig, ja. Aber die Zug um Zug Deutschland-Geschichte, die ist echt cool mit noch Passagieren, da versuchst du zusätzlich noch farbliche, die Mehrheit von verschiedenen Farben an Passagieren zu bekommen und die bekommst du immer dann, wenn du zwei Knotenpunkte miteinander verbindest, dann sind immer eine gewisse Anzahl an Miepel auf jeder Stadt und dann darfst du dir eins davon nehmen. Und da kannst du auch noch massig Punkte machen. Heißt, da plötzlich war es nicht mehr so wichtig, ich muss jetzt die längste Bahn bauen, sondern ich brauche diese Miepel. Das hat eine ganz andere Tiefe gehabt, das Spiel.
Aber das Wahnsinn. Macht ja wirklich gute Spiele aus, ne? Dass du einen Grundmechanismus hast, den du mit Erweiterungen wirklich ausbauen kannst. Genau. Also das ist, kenne ich zum Beispiel alles gar nicht, diese Erweiterung, von denen du gesprochen hast. Also wir haben einfach das Grundzug und Zug, hat uns mega Spaß gemacht immer, aber macht jetzt natürlich noch mehr Lust, Zeit auch neue Sachen auszuprobieren.
Da musst du Zug um Zug Legacy spielen, das ist richtig.
Das hörte ich schon verschiedentlich.
Das ist aber wirklich ist auch, gut. Ich meine, es ist teuer, aber es ist super gut. Also wirklich, ja. Ich meine, Grüße gehen raus an Olli. Wir müssen es mal endlich zu Ende spielen, weil es fehlt immer noch die letzte Mission.
Aber ich höre ja zum erlesenen Kreis, der das Spiel schon zu Ende gespielt hat.
Ja, wir sind kurz davor, aber es zieht sich ein bisschen. Ja gut, liegt vielleicht auch geschuldet, dass ich ein bisschen weggezogen bin.
ein bisschen weggezogen.
Nee, aber deswegen, wir spielen das sehr gerne. Wir haben uns auch hier diese Jubiläumsedition geholt mit diesen ganzen besonderen Zügen dabei und allem drum und dran.
Die haben wir auch. Richtig geil. Also die finde ich auch echt cool. Mit diesen kleinen Gewarraffen, die finde ich besonders, bin ich und die Bierwagen, es gibt einen Bierwagen.
Ja,
das finde ich auch sehr gut, ja.
Ja, nee, das ist schon richtig cool. Und dem Kreis das gehört. Ist wirklich super einsteigerfreundlich, muss ich sagen, ne? Gerade Zug um Zug, der kannst du halt auch jeden ranbringen. Und jetzt, klar, können die Kids ja auch lesen und alles, funktioniert super, jetzt können die
gut
was
gemacht.
Auch alle mitspielen.
Gut gemacht, Basti.
Was das lesen können. Da war ich nicht dran beteiligt. Das konnten sie alleine. Nee, deswegen. Also für mich auf jeden Fall ein Spiel, was sehr cool ist und deswegen muss es mit auf die Liste. Alleine, bei mir kommen auch mehr Spiele so rauf, mit denen ich dann so eine Geschichte verbinde, was mich halt so wieder zum Spielen gebracht hat, weil alles andere vergesse ich dann oft, was ich damals gespielt habe, wenn es nicht so cool war oder einschneidend. Dementsprechend geht das dann manchmal ein bisschen unter.
Ist ja ganz legitim. Also ja. Brettspielen hat ja auch sehr viel mit guten oder auch schlechten Erfahrungen zu tun. Also.
Ja, das stimmt. Naja, okay. Eckdaten, 2 bis 5 Spieler, 30 bis 60 Minuten ab 8 Jahren. Ja, Schwierigkeitsgrad 1,92. Hat auf BGG eine 7,5. Hier würde ich wirklich sagen, ich würde eine 9 geben, weil das ist auch ein Spiel, was ich wirklich immer spielen würde.
Ja.
Ist einfach so.
Ja. I can relate. So, dann bin ich ja schon wieder dran.
Ja.
So schnell geht das.
Mein nächstes Spiel ist aus 2007. Okay. Es gibt mittlerweile auch eine dritte Edition. Es war die erste und zweite Edition waren schon sehr, sehr, sehr lange vergriffen gewesen. Und jetzt jüngst bei Elsner Games, wenn ich mich nicht irre. Ne?
Wie der Verlag. Wilder Verlag, die bringen viele interessante Spiele raus.
Genau, definitiv. Und da gibt es jetzt wieder, also man kann da auch wieder zugreifen.
This War of Mine. Ach nee, das war letztes
nein,
Mal.
Nein. Ich rede von Kingsburg. Kingsburg ist ein...
Ja, was ist es, Phil? Ja, erzähl doch mal.
Ein Würfelspiel. Nein, ist tatsächlich... wie soll ich denn das...
Würfelplacement, kann man das sagen, im Endeffekt?
Es ist eine Art Dice-Placement am Ende des Tages.
Genau, Dice also, eigentlich, ne? Genau.
Ja. Also wir spielen insgesamt 20 Runden über 5 Jahre. Wir spielen quasi die Jahre entsprechend auch in verschiedenen Phasen, also Jahreszeiten und Zwischenwertungen dadurch. Das Highlight ist halt, dass man eben seine Würfel entsprechend hat und das Hauptspieltableau hat so, wie soll ich sagen, so eine Pyramide mehr oder weniger an Personen. Also nicht als Pyramide jetzt bitte denken, sondern aber eben einfach diese Form und da sind eben in so einem Hierarchiebaum, ja? Das ist doch Hierarchiebaum. Ja. Dann eben Berater, König, Königin, Troubadour, der Hauptmann etc. oder wie sie alle heißen, abgebildet.
Ähnlich, sorry, dass ich unterbreche, aber gewisserweise nicht auch zu ohne Furcht und Adel, weil du jede Runde eine neue Rolle übernimmst.
Wobei du übernimmst ja keine Rolle, sondern mit diesen Würfeln, die du würfelst, aktivierst du diese Rolle, genau.
Ja.
Richtig. Und du hast auch Modifikatoren, weil man muss halt, ne, man hat jetzt Würfel von 1 bis 6, also die normalen Standardwürfel, die man hat. Und es geht dann quasi, der erste Berater hat eine 1 und der letzte Berater ist der König, der hat eine 18.
Ja.
Und wenn du dran bist und du gewürfelt hast, darfst du dann entsprechend deine Würfel platzieren. Du kannst entweder nur einen platzieren und dann ist der nächste dran und dann hast du nachher nochmal 2 zum Platzieren. Aber jeder Berater ist nur einmal nutzbar.
Genau, du kannst schon
heißt, 2 Spieler den gleichen. Ja. Im schlimmsten Fall hast du irgendwann Würfel platziert und einen Würfel platziert und die 2 anderen kannst du nicht mehr benutzen.
Ja.
Oder du hast 2 platziert und einen kannst du nicht benutzen. Wie komme ich jetzt auf die 18? Na gut, ich kann natürlich jetzt hier 3 Sechsen würfeln. Wenn ich das nicht habe, gibt es dann eben noch die Modifikatoren. Da kannst du eben plus 2 noch draufrechnen. Was passiert denn jetzt? Was aktiviere ich da? Ich bekomme hier Ressourcen. Diese Ressourcen, die brauche ich, um später entsprechend Gebäude zu bauen. Jeder hat nämlich so ein eigenes, Tableau ist so viel gesagt, aber es ist so ein kleines Platte.
Ja,
und da legst du halt deine Marker drauf für alles das, was du eben gebaut hast. Können ganz unterschiedliche Sachen sein. Diese Bauten bringen dir entweder Punkte oder sie modifizieren dir nochmal ein paar Dinge, dass du halt, was weiß ich, billiger bauen kannst, dass du die eine Ressource mit der anderen tauschen kannst. Aber vor allem machst du das eben für Siegpunkte. Genau, was haben wir denn noch? Am Ende des Jahres gibt es dann noch ein Encounter, sagt man so schön. Also da gibt es noch eine Karte mit einem Monster, was man bekämpfen muss, weil man spielt in einem Königreich und wir versuchen uns dann natürlich auch von den Feinden des Königreichs zu erwehren.
Muss ich quasi immer ready machen quasi für den Winter, wo dann die fiesen Viecher kommen.
Richtig. Die verschiedenen Versionen. Ich muss sagen, die letzte Version habe ich noch nicht gespielt, die dritte Version. Aber die erste Version hatte meines Erachtens das geilste Artwork auf dem Tableau und auch von den Karten her. Das hatte so Warcraft-Vibes, aber nicht von Warcraft 2 und World of Warcraft, sondern vom ersten PC-Spiel Warcraft. Das war alles nur noch so richtig,
Human versus Orks.
80er, 90er Jahre Ork-Vibes, ja, es war einfach cool, ne? Illustriert. Das ist etwas reingewaschener worden in der zweiten Auflage. Die zweite Auflage hat aber auch noch ein paar mehr Inhalte gehabt, hat schönere Würfel entsprechend gehabt.
Die waren wirklich schick, ja.
Ja, die waren noch ein bisschen verziert und so. Also, ja. Und in der dritten wird es wahrscheinlich noch mal ein bisschen vom Artwork verändert sein, aber die Grundmechanik war immer dieselbe. Wirklich ein tolles Spiel. Hat 1-2 Nachteile. Du kannst ewig warten. Also wenn du da wirklich, dann sind wir wieder bei die Analyseparalyse, ne? Wenn da irgendjemand länger nachdenken muss, wie mache ich das jetzt hier am besten und da kannst du mir ja was wegnehmen, dann dauert das entsprechend ewig. aber kann durchaus auch schneller gehen, wenn wirklich alle relativ fix entsprechend sind. Nichtsdestotrotz, 90 Minuten muss man da an der Stelle einplanen. Genau. Du hast es gespielt, Lukas.
Ich habe es gespielt, ich finde es gut. Mir gefällt es sehr gut. Vor allem, es gibt, ne, wie der Kirchenhistoriker, du hast quasi diese verschiedenen Tracks, von denen hast du geredet. Du hast quasi den Kulturtrack, der dann zur Kirche übergeht. Und du kannst, glaube ich, bei einer Version gibt es, also du hast mal 4 Ausbaustufen und es gibt ein Gebäude, es gibt dir +1 gegen Dämonen. Finde ich total witzig von der Idee. Also es ist immer, du kämpfst immer am Ende jeder Runde gegen einen Monster und manche Gebäude gibt es, die quasi gegen bestimmte Monster besonders effektiv sind. Das ist also durchaus immersiv, dass das Erlebnis hervorgeht. Ja. Und ich mag eben dieses auch wieder, es ist nicht genau wie bei Ohne Furcht und Adler, aber du suchst dir halt jedes Mal irgendwie einen Charakter aus, den du in dieser Runde übernimmst und der dir eben besondere Fertigkeiten gibt. Mhm. Ja.
Ganz lustig ist auch, dass diese Gebäude wie so ein bisschen so Tech-Tree-mäßig aufgebaut sind.
Ja, genau, ganz genau. Ja, absolut, also, ne, genau.
Und dann baust hast halt du zuerst eine Balisade, bevor du irgendwann es zur Steinmauer irgendwie upgradest. Ja. Das fand ich auch irgendwie so cool. Also wenn man sich dann wieder Warcraft 1 oder Command & Conquer, ne, die alten PC-Spiele der 90er Jahre, ein bisschen zurückerinnert, dann war es dann entsprechend ja auch so, dass du da was aufgebaut hast.
Du hast halt wirklich das Gefühl, dass du, also ne, Thema und Mechanik passen gut zusammen, du hast das Gefühl, dass du nach und nach dein Königreich, deine Burg weiter ausbaust und dich wappnest gegen die Schrecken, die da kommen.
Genau. Sehr gut. Dann war das schon mein Second Hidden Gem. Ich glaube, das ist ja auch mittlerweile tatsächlich in Vergessenheit geraten, das Spiel.
Obwohl es jetzt bei Elfchen rausgekommen ist. Also deswegen, ich würde es auch nochmal empfehlen, allen Leuten, sich jetzt auch durchaus das Spiel anzuschauen. Also mir gefällt es wirklich gut, wie du schon sagst, auch dieses Choose Your Character, auch die Würfel. Ich bin ja kein Feind von Würfeln. Ich habe zwar gesagt, ich bin ein größerer Freund von Karten, aber Würfel finde ich auch gut. Und gerade dieses Push Your Luck, du kannst schon ein bisschen deine Würfel beeinflussen. Das mag ich immer sehr gerne.
Ja, definitiv. Genau. Kingsburg 2007, 2 bis 5 Spieler, 90 Minuten, ab 13 Jahren kann man sicherlich auch, es ist ein Kennerspiel, ab 10.
Obwohl es eher, ich wollte gerade sagen, also klar, Kenner irgendwie, aber ich würde jetzt sagen, also in meinem Kopf, der vielleicht auch nicht so schlau ist, aber ich würde es immer so schon als leichteres Kennerspiel betiteln. Also,
ich meine, so viel kannst du nicht machen mit 3 Würfeln.
Ja, genau.
Und Komplexität 2,4 von 5. Designer sind Andrea Ciarvesio und Luca Linaccio. Genau. Gut. Dann bist du wieder dran, Chris.
Dann bin ich wohl wieder dran. Mein letztes Hidden Gem, das ist der gelogen, denn Dominion kennen natürlich alle. Aber ich habe ja schon gesagt, Dominion! Es gibt einfach in dieser Epoche. Du bist kein Fan. Okay, Moment.
Ich bin hier der Mensch der Kontroversen heute.
So, ich wollte, also nur, es zeigt eben nochmal, in dieser Episode 2000 bis 2010 oder 9 sind eben wirklich neue Mechanismen rausgekommen. Also du hast jetzt gerade, wir hatten Carcassonne, Plättchenlegespiel und Dominion ist eben das Spiel, was das Deckbuilding in den Brettspielbereich gebracht hat. Ganz krass beeinflusst natürlich von Magic the Gathering, das Kartenspiel, was einfach total viel rausgebracht hat. Und Dominion von Donald X. Vaccarino, mein Gott, ich muss mich echt entschuldigen, dass ich diese Dame nicht gerecht aussprechen kann. Aber du bist ein mittelalterlicher Herrscher und du willst im Endeffekt dein Königreich ausbauen. Und das Besondere ist jetzt eben, typisch Deckbuilding, du suchst dir zu Beginn immer einen Stapel aus 10 verschiedenen Karten aus. Das Spiel kommt aber mit viel, viel mehr Karten. Das heißt, du hast eine unglaubliche Variabilität in diesem Spiel. Und der Clou ist, wenn du dran bist, ziehst du 5 Karten über jedem Deckbilder und musst diese Karten eben möglichst effektiv einsetzen. Das Besondere ist jetzt, du kannst dieses Geld nutzen, um eben Karten aus der Auslage zu kaufen, die dir weitere Aktionen geben. Oder du investierst das Geld, wenn du genug hast, um dir Punktekarten zu kaufen. Das Problem an diesen Punktekarten ist es aber nun, dass sie dein Deck vollmüllen. Das heißt, du kannst mit denen, wenn du sie ziehst, nichts machen. Das heißt, du musst quasi den Zeitpunkt abwarten, wo dein Deck stark genug ist, dass du dir diese teuren Punktekarten kaufen kannst, um dann aber auch rechtzeitig das Spiel zu beenden. Denn das Spiel ist zu Ende, wenn du 3 Kartenstapel leer gekauft hast. Das finde ich einen echt schönen Twist. Und du hast einfach wirklich diese unglaubliche Anzahl an Variabilitäten. Du hast auch durchaus ein bisschen Player Interaction, Karten wie die Milz, die andere Leute zwingen, dass du Karten abwirfst. Genau, also Dominion, deswegen bin ich immer noch ein großer Fan. Es gibt auch wirklich unendlich viele Erweiterungen dazu. Allein schon aus brettspielgeschichtlicher Sicht wegen diesem Durchbruch des Deckbuilding-Mechanismus. Einfach ein wichtiges Spiel. Aber jetzt bin ich gespannt, warum Phil es nicht mag. Phil!
Also,
du Heretiker.
Ne, also, Moment. Der mag doch nichts. Nein.
Ich mag gar nichts. Gar nichts. Nee, also fair enough, ne? Gutes Spiel hat auch das Genre, wie du sagst.
Ja. Hat auch Spiel des Jahres gekriegt, genau. Platz 9, glaube ich, sorry, das habe ich vergessen.
Genau, also es hat ja das Deckbuilding parkettfähig gemacht in der Brettspielbereich. Und wie gesagt, ich sage auch nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Ich denke aber, nur, dass ich zu spät dazugekommen bin. Ich habe nämlich Dominion 2022 zum ersten Mal gespielt.
Da waren schon viele Erweiterungen draußen.
Ja, es waren viele Erweiterungen draußen, aber es waren auch Dominion, auch die Erweiterungen, ist halt Dominion mit dem Artwork von vor 20 Jahren.
Ja.
Und es gibt ja, und ja, natürlich habe ich dazwischen auch andere Deckbuilding-Spiele gespielt, die vielleicht ein bisschen fresher sind mittlerweile. Und Dominion, ja, wie gesagt, ich glaube, hat auch noch eine riesen Fanbase, zu Recht. Ich meine, ich schaue gerade auf BGG, hat 95.000 Ratings.
Allein das, die Anzahl ist wild.
Das ist,
ne?
das ist wild, ja. Tatsächlich. Und ich möchte dem auch gar nicht absprechen, dass es ein gutes Spiel ist. Nur, ich glaube, I came too late to the party.
Ja.
Und ich habe einfach diesen Sweetspot, diesen Hype einfach verpasst. Und
vielleicht auch, es gibt, und das ist ein guter Punkt, nur weil es das erste Spiel mit Deckbuilding-Mechanismus ist, heißt es ja nicht, dass es das Beste sein muss.
Genau.
Und es gibt zum Beispiel Deckbuilding-Spiele, die, also es gibt ja keinen Draft in dem Spiel. Ich bin ja ein riesengroßer Fan von Draft und deswegen kann ich das verstehen. Ja.
Genau, das wäre der Grund, warum ich jetzt nicht hier in Freudentränen ausbreche. Ich kann es aber absolut nachvollziehen. Basti?
Basti.
Und Dominion. Was sagst du?
Ich und Dominion. Ich habe 8 Erweiterungen hier neben mir stehen, also aus dem Grund.
Ich habe schon ein
paar davon.
Was? Für Dominion oder?
Ja, für andere Spiele. Ich wollte nur mal eingeben. Nein, Gott, natürlich für Dominion. Was ich aber sagen musste, es war irgendwie ein bisschen broken teilweise, weil wenn jemand nur auf Geld gespielt hatte, dann war es scheißegal, was die anderen für Karten hatten. Der hat sich dann einfach die Dinger da alle durchgekauft, ob der da seine Hand zugemüllt hatte oder nicht. Wenn der so und so viel Geld auf der Hand hatte, war es vollkommen egal, was die anderen da noch ausspielen konnten.
Auch das Dorf.
Das fand ich ein bisschen broken, das Ganze.
Auch das Dorf ist eine Karte, die relativ schnell je nach Zusammenstellung ausverkauft ist. Ja.
Das fand ich halt immer. Und das ist egal, welche Erweiterung du dazu gepackt hattest, die Version, ich gehe einfach nur auf Kohle, ging immer. Ja. Also so gesehen, das war ein bisschen doof. Aber ansonsten, deswegen, man kann es ein bisschen hausregeln, dass man das halt nicht so macht. Aber im Grunde genommen, klar, damit konntest du es. Aber mir hat es auch gefallen, weil ich liebe halt Deckbuilding.
Ja.
Und dementsprechend war das natürlich auch ein Muss. Und es schläft immer mal wieder ein bei uns, so dass wir es spielen. Dann geht es mir manchmal wieder auf den Sack, weil dann diese Broken-Mechanik da einmal wieder rauskommt und einer sie nutzt. Aber irgendwann packe ich es dann doch wieder auf den Tisch und wir spielen es wieder sehr häufig. Dann kaufen wir auch wieder Erweiterungen dafür.
Oh.
Und dann schläft, also das ist auch sowas, was niemals ausziehen wird. Auch wenn es sehr viel Platz wegnimmt, muss man sagen, weil ja diese Erweiterungen nicht auch klein sind, sondern große Kartons sind.
Man könnte es auch in eine kleinere Box machen, voll.
Genau.
Ich kann noch ein paar Daten sagen. Mhm. Also 2 bis 4 Spieler, das ist immer der Punkt. 30 Minuten, auch eine dreiste Lüge, das muss ich leider an dieser Stelle sagen. Ich glaube nicht, dass du eine Partie Dominion 30 Minuten hinkriegst. Age 13 plus, ja, also hast du darüber gesagt, dass heutzutage, wenn das rauskommen würde, wäre es eher ein Kinderspiel als Familienspiel. Kann ich nachvollziehen, glaube ich.
Ja, ist glaube ich auch so, weil du schon um die Ecke denken musst, je nachdem, was du dann dafür Karten nutzt und was du spielen möchtest.
Und auch strategisch einkaufen. Ne?
Ja, genau, und strategisch einkaufen und dir in die Hand nicht zumüllst und. Ja. Also deswegen, nee, ich verstehe das schon.
Hat auch eine Komplexität, also Weight von 2,35 und wird bewertet mit 7,6. Das würde ich auch so mitgehen, glaube ich. Ja.
Ich werde aber nach.
Ja, komm. Nehmen wir rein.
Aber 7,6 kann ich auch mitleben. Das
ist schön geworden. Na, Phil, eine 4 oder was gibst du im Spiel?
Also ich würde dem Spiel tatsächlich eine 6 oder eine 7 geben. Ich würde es einfach eine 7 geben, weil es ein wirklich super stabiles Spiel ist.
Ja.
Ist kein schlechtes Spiel. Jetzt meine persönliche Wertung, ne? 6, take it or leave it, mehr oder weniger, ne? Also, ich werde da, wenn du mir sagst, hast Bock, das zu spielen, würde ich eher nein sagen und sagen, komm, lass uns was anderes spielen.
Ja.
Also, aber ich, ne? Also, es hat meine, also an der Stelle hat meine Bewertung, mein Gefühl zu diesem Spiel nichts mit der Qualität des Spiels zu tun, weil das kann ich absolut unterschreiben. Ich habe es ja auch ein paar Mal gespielt, dass das ein cooles Spiel ist. Dann bist du dran, Bassi.
Danke. Mein nächstes Spiel oder mein letztes Spiel in dem Fall ist in Erinnerung gerufen durch Phil. Das ist, was er auch gab. Weil ich echt lange überlegen musste, was ich in dieser Dekade alles gespielt habe. Und bei mir, ja, Stone Age. Und Stone Age hat auch wieder eine Story für mich, weil Stone Age hat einen Kumpel mitgebracht damals, wo ich das erste Mal auf der Spiel war. Und das war ja 2016. Das heißt, das war ja, ne, das habe ich nicht zu dem Zeitpunkt, wo es rauskam, weil Stone Age kam auch 2008 raus.
Das ist genau, das ist relativ alt auch, ja.
Genau, und dann hatte er das mitgebracht, weil ich dann ein bisschen angefixt war durch diesen ganzen Eindrücke auf das Spiel. Und ja, ich hatte da noch nichts gekauft. Oder doch, Codenames habe ich mir da gekauft.
Das schlechteste Spiel am Start.
Ah, bitte, ah, so schlecht finde ich das gar nicht. Ich finde Codenames eigentlich ganz gut.
Ich finde das nicht schlecht.
Ja, das frage ich mich auch.
Einen exquisiten Geschmack.
Okay.
Mich darf man nicht auf finsteren Fluren begegnen.
Ich merke schon.
Naja, auf jeden Fall war das dann mein erster oder ja, Worker-Placer, weil Stone Age ist ja ein Worker-Placer. Genau, wir setzen eigentlich unsere Mannequins ein, Ressourcen, wir können halt, ja, Holz, Stein, Gold oder so sammeln, ja, wir können, genau. Wir müssen Nahrung beschaffen, weil immer am Ende einer Runde müssen wir halt auch unsere Mannequins.
Wir müssen Miete produzieren. Ich bin verwundert. Was? Das ist kein Rosenberg-Spiel. Nein, Rosenberg-Spiel ist doch immer, dass du am Ende deine Viecher.
Weil du noch Leute ernähren musst, ne? Das ist hier auch so. Und wenn du sie nicht ernähren kannst, also wenn alle deine Nahrungsmittel aufgebraucht sind, kannst du Ressourcen dafür hergeben. Also sprich Holzdings, wo ich mir denke, sind das Biber. Aber okay. Und wenn du das auch nicht mehr kannst oder nicht möchtest, weil du die Ressourcen vielleicht noch brauchst, kriegst du einfach minus 10 Punkte. Also so.
Das ist aber viel, oder? Also ich natürlich.
Ja, du gehst einfach 10 Punkte und du kannst auch im Minus gehen. Also ne, einfach zurück.
Aber das erinnert wieder so ein bisschen, da merkt man es doch ein bisschen am das Alter von dem Spiel an. Ne? Also es gibt so zwei, drei Dinge, die würde man heute nicht mehr so tun, damit man es nicht mehr so, ne, diese großartigen Bestrafungen, die es hier und da gab, von denen Stefan Feld immer noch nicht abgeschworen hat. Genau.
Ja, und im Grunde genommen, hier gibt es Würfel, weil wir müssen ja, wenn wir unsere Worker eingesetzt haben bei den Ressourcenfeldern oder Nahrungsfeldern, müssen wir ja würfeln. Mhm. Und dann wird das immer, ja, je nachdem, was wir gewürfelt haben, erhalten wir dann Rohstoffe in gegebener Anzahl. Weil wir teilen das dann durch eine gewisse Anzahl, ich weiß gar nicht mehr durch was. Aber schon ein bisschen her, wo ich das gespielt habe. Aber auf jeden Fall bekommst du dann da Ressourcen. Dann kannst du dir auch Karten kaufen.
Ist das nicht die Anzahl der Arbeiter, die du da ablegst?
Ja, durch die Anzahl der Arbeiter bekommst du, glaube ich, nur die...
Ach so, ja, stimmt, die Anzahl...
Die Würfel und da musst du gucken.
Und dann, ja, ich weiß, was du meinst.
Da, ne? Du das meine ich.
Gegen einen bestimmten Wert und davon kriegst du dann, ja.
Genau. Ja. Gut, klar, ist begrenzter Platz. Du kannst nicht überall unendlich viele Worker reinsetzen. Besonders da, wo du die Vermehrungsworker, dass du halt mehr bekommst, da kannst du nicht so viele reinsetzen. Das sollte man aber jede Runde versuchen. Wenn man Startspieler ist, ist das meistens der erste Zug. War bei uns zumindest meistens so, wenn wir einen reingesetzt haben. Aber man muss natürlich aufpassen, dass man sie halt am Ende noch ernährt bekommt. Das ist halt immer dann die Krux dabei. Dann können wir halt Gebäude kaufen, die uns halt wieder Punkte bringen. Das sind einfach so Plättchen. Oder halt Karten, da hat man nämlich auch so eine Art Set-Collection dabei, weil unterschiedliche Symbole da drauf, die du sammelst, bringen dir am Ende mehr Punkte, halt für jedes unterschiedliche. Ja, und du kannst halt auch noch sofort Boni erhalten oder bekommst halt Multiplikatoren. Also sprich für, wenn du Gebäude hast und du hast so eine Karte, wo dann ein Gebäude drauf abgebildet ist oder Männchen, dann bekommst du dafür halt auch nochmal was. Fand ich super spannend damals, weil ich das ja so noch gar nicht alles kannte.
Was? Worker Placement? Was macht man da krank?
Ja, Worker Placement an sich, so Sachen schon, aber so in der
Kombination. Ne?
Ja, genau. Und deswegen war das auch lange Zeit erstmal so mein Spiel in dem Jahr, wo ich dann gedacht habe, oh, das musst du mal unbedingt haben. Und bin dann 2000, 2017, glaube ich, wo ich dann nochmal auf das Spiel war, ab dem Moment bin ich ja jedes Jahr dann auf das Spiel gegangen, musste ich mir dann, habe ich mir diese Sonderedition da, diese Winteredition von Stone Age geholt. Yeah. Und die musste ich mir dann auch selber kaufen. Ich meine, die lag hier lange von meinem Kumpel, weil er die dann bei mir vergessen hatte. Dementsprechend konnte ich sie sehr häufig spielen. Das weiß ich noch. Ja, und irgendwann ist sie natürlich in Vergessenheit ein bisschen geraten, weil man natürlich andere Spiele gespielt hatte. Aber das ist auch ein Spiel, wo ich viel mit doch so verbinde, was mich auch so ein bisschen wieder zum Spiel gebracht hat. Eigentlich ist das so ein bisschen so der Zeitstrahl, was mich wieder zum Spiel hingetrieben hat. Und ja, finde ich richtig cool. Deswegen muss ich sagen, das ist auch ein sehr cooles Game.
Und spannend auch, weil es ja von Benedikt Brunhofer und damit dem Geschäftsführer lange Zeit von Hans-Jürgen Bixler entwickelt wurde. Also das finde ich auch nochmal ganz interessant, dass es quasi von der Verlagsseite ist. Ja.
Stimmt. Ja, und Hans im Glück, das ist schon mein zweites Hans im Glück-Spiel. Ja.
Von Hans im Glück hatte ich extrem viel, weil ich von Hans im Glück wirklich die besten Spiele gekauft hatte, ohne es zu wissen, sie gespielt habe und gesagt, oh geil, die bringen ja nur geile Sachen raus und habe mir dann erstmal alles, was sie in der Vergangenheit haben oder rausgebracht haben, auch gekauft und gespielt. Sie waren nicht alle gut.
aber es sind schon nicht viele.
Wirklich gute, durchgängig gute Qualität. Also natürlich hast du mal so ein paar, die eher so...
Ja, die sind da nur Durchschnitt, aber immer noch gut. Also genau, das muss also
die haben sagen, wirklich ein super Händchen gehabt. Und ich werde nachher auch noch ich habe nämlich noch eine kleine Honorable Mentions Liste gemacht. Da sind auf jeden Fall noch ein paar dabei. Also das war sicherlich auch ein starkes Jahrzehnt für Hans im Glück.
Und auch, für mich natürlich, sehr schön, immer eigentlich fast historische Themen. Also Hans im Glück war sehr, sehr lange immer mit historischen Themen vertreten, weil auch Benedikt Brunhofer selber Interesse an Geschichte hatte. Das ist jetzt mittlerweile geswitcht. Eigentlich bringt es andere Sachen raus, aber auch deswegen ein toller Verlag. Für mich persönlich auch nochmal.
Wir machen eher und botanische vielleicht noch ganz Sachen. Botanische Sachen.
Botanische Sachen, ja, genau. Ja. Genau. aber zu Stanisch nach Stanisch Junior, ich finde ja, also wir machen ja viele Veranstaltungen in Museen und wir hatten jetzt letzte Woche im LVL Landesmuseum eine Veranstaltung zum Familientag und da waren viele kleine Kinder, für mich eine ungewöhnliche Zielgruppe, wir spielen normalerweise eher mit Erwachsenen und da kam Stanisch Junior so gut dran, das war richtig cool.
Also ja, das haben wir uns auch damals geholt. Es läuft auch richtig gut, also funktioniert sehr gut.
Kannst du nämlich auch, also toll ist an dem Spiel, es ist eins dieser Kinderspiele, die du auch mit Erwachsenen spielen kannst.
Genau.
Weil du eben diesen weirden Memory-Effekt mit da drin hast. Ja, also fand ich auch echt überraschend.
Und Stone Age hatte einen Würfelbecher dabei, muss ich wohl sagen. Auch, genau. Das aus fand Leder. Ich auch sehr cool. Ja, aus
Leder, ganz authentisch.
Genau, das fand ich natürlich auch cool. Obwohl ich jetzt auch eher der Kartenfreund bin anstatt der Würfelfreund, aber ich fand es trotzdem cool. Du konntest die Würfel ja ein bisschen beeinflussen durch die Werkzeuge, die du erhalten hast. Ne? Also aus dem Grund, es ging schon. Aber auf jeden Fall auch ein Spiel, was man sich, wenn man es noch nie gespielt hat, würde ich sagen, guckt es euch mal an.
Ist ja, cool. Voll.
Ist auf absolut jeden Fall, finde ich auch gut gealtert eigentlich, weil man das auch immer noch gut spielen kann, finde ich.
Wobei es schon angestaubt ist. Ne?
Also, ja, weil es gibt mittlerweile bessere Mechaniken. Es ist halt ein sehr seichtes in der Hinsicht heutzutage, wenn du es jetzt vergleichst mit dem Ganzen. Ne? Damals nicht.
aber es ist tatsächlich ein Euro-Game oder Worker-Placement puristisches Spiel, denn, was ja in heutigen Spielen gar nicht mehr so ab kann, was man früher, also ein Worker Placement ist, ich stelle meinen Worker dorthin und wenn die andere sagt, da wollte ich hin, so, tja,
Pech gehabt.
Ja. Und heute ja, so, denn. Kann ich da auch hin? Natürlich kannst du da auch hin. So, nein.
Warum darum? Was ist denn das für ein Gewäsch?
So, das war meine.
Ja, Eckdaten noch.
ja, bitte.
Schnell mal, bevor wir jetzt hier. 2 bis 4 Spieler, 60 bis 90 Minuten, ab 10 Jahren, 2,46 Schwierigkeitsgrad. Mittlerweile würde ich sagen, würde ich vielleicht ein bisschen runterdrehen. Hat eine 7,5er Wertung bekommen. Ich wäre da auch, wie gesagt, das ist einfach so Nostalgie, deswegen wäre ich da auch bei einer 8er für mich. Ja. Dann, Phil, hau mal dein letztes raus.
Mein letztes ist gar kein Unbekannter. Aber ich möchte unsere Zuhörer da draußen und Zuhörerinnen dafür wieder begeistern. Und zwar rede ich von einem Spiel aus 2009, was ein rein Zwei-Personen-Spiel ist, was ja auch doch relativ ungewöhnlich war zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, es gab nicht so viele. Zumindest kann ich mich an keine erinnern. Es ist ein reines Kartenspiel und dort sind wir Händler.
Was? Das ist ja ungewöhnlich.
Wir sind Händler, genau, wir sind auf dem Markt.
Das gab es ja noch nie.
Ja, das ist ja Wahnsinn. Ihr sagt doch, dass es Mittelalter-Thema hat?
Nein, oder komplett vielleicht das indische Mittelalter. Es geht um Jaipur. Ein ganz, ganz tolles Spiel, wo wir quasi bis zu 3 Runden spielen. Also heißt, the best out of 3, 2 out of 3 quasi, der Spieler oder die Spielerin, die 2-mal gewonnen hat, gewinnt auch entsprechend das Spiel. Was machen wir? Wir sind Händler. Wir starten mit 3 bzw. 4 Karten auf der Hand und es sind 5 weitere Karten offen ausgelegt. Und neben dem Nachziehstapel sind entsprechend auch noch Waren aufdrapiert.
Shit, ne?
Es gibt 6 verschiedene Waren. Es gibt wertvolle Waren wie Diamanten, ja, Silber oder Gold. Und dann gibt es minderwertigere Waren, wie zum Beispiel Stoffe, Tee oder Leder. Und was wir da einfach machen, wenn man dran ist, da hat man eigentlich 2 Möglichkeiten. Man kann entweder Karten nehmen oder Karten ablegen. Karten nehmen ist, man kann genau eine Karte nehmen, dann ziehst du einfach eine Karte, eine Warenkarte von diesen 5 offenen ausliegenden. Die nächste dann gibst deine Hand hinzu und dann wird eine neue aufgedeckt, dann wird der nächste dran. Oder wir können mehrere Waren nehmen. Da musst du eben so viel Waren, wie du nimmst, austauschen. Heißt, wenn ich 4 Handkarten zum Beispiel, ich möchte 3 Waren nehmen, dann muss ich 3 andere Karten aus meiner Hand eben zurücklegen. Oder Kamelkarten, komme ich gleich dazu. Genau. Oder man kann als dritte Möglichkeit alle Kamelkarten, die an dieser Auslage liegen, entsprechend nehmen.
Wegwipen, ne? Ja.
Genau. Das wird die eine Möglichkeit, Karten zu nehmen. Und dann gibt es die andere Möglichkeit, die eher die wichtige. Also, ne, du sammelst ja eigentlich Karten aus einem bestimmten Grund. Du möchtest sie loswerden, verkaufen möchtest du mit der zweiten Aktion. Dann legst du so viele Karten einer wahren Art ab. Bei den Hochwertigen müssen es mindestens 2 Karten sein, bei den Minderwertigen reicht eine. Und sagen wir mal, ich hätte jetzt 3 Goldkarten abgegeben, dann nehme ich mir die 3 höchstliegenden Goldchips, die haben dann unterschiedliche Wertung auch oder Punktzahl drauf. Und wenn ich 3, 4 oder 5 auf einmal verkaufe, dann kriege ich zusätzlich zu diesen Chips eben auch nochmal zusätzlich einen Verkaufsbonus-Chip, der mir auch nochmal Siegpunkte einbringt. Und das war mal so lange, bis dann eben, ich glaube, nur noch drei Waren übrig sind. Genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. Waren. Genau, und dann zählst du einfach Punkte zusammen und derjenige oder diejenige, die den meisten Punkt hat, hat dann entsprechend die Runde für sich gewonnen. Man kriegt auch nochmal extra Punkte, wenn man die meisten Kamele hat. Deswegen lohnt es sich manchmal auch, Kamele zu sammeln. Genau. Ihr könnt jetzt loslegen zu spielen. Also, wenn ihr das Spiel noch nie gehört habt oder erklärt bekommen habt, jetzt
war das alles erklärt. Mehr ist es nicht.
Mehr ist es nicht. Und das ist ein schön taktisches Spiel, weil dieses Rumgezedere im Kopf, so, wenn ich das jetzt aber nehme, dann oder nicht nehme, dann kriegt der das und da kriegt er die besseren Punkte etc. Und das ist dann halt einfach etwas, was über dieses Spiel tatsächlich lange, lange, lange trägt. Und ich kann das hoch und runter spielen. Also, das ist echt.
Also ich hab's auch. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu picky bei 2-Personen-Spielen. Also, was heißt zu picky? Aber mir ist es zu wenig. Also ich bin kein riesen Fan. Ich weiß ja nicht mal, ich glaube, ich tue mir gar nicht recht damit. Aber es ist kein Spiel, was mir irgendwie in Erinnerung geblieben ist. Was aber nicht heißen muss. Aber ich finde es interessant. Also es ist spielmechanisch cool, aber irgendwie möchte ich beim 2-Personen-Spiel noch mehr. Mir reicht es nicht, einfach nur ein Händler zu sein. Ich glaube, da bin ich einfach zu themengesteuert noch.
Also ist es
möchtest lieber ein Kreuzritter sein.
Wenn ich, guck mal, der Basti versteht mich.
Nee, aber ich verstehe das in der Hinsicht, wenn du ein Zwei-Personen-Spiel spielst, sind es ja meistens Duelle, wo man sich dann auch mehr oder weniger wehtut. Das tust du hier nicht wirklich. Da ist relativ viel Glück dabei. Ne? Also wenn ich, was weiß ich, ich nehme eine Karte und es wird eine neue aufgedeckt, die genau in genau dem anderen in die Hände spielt, weil es einfach viele Punkte bringt. Dann ist das doof, aber ja, es ist halt Glück an der Stelle. Aber für mich ist das eine gute Balance zwischen Taktik und Glück. Und es trägt einfach. Also für mich ist das eine 8 von 10.
Das ist doch mal eine Aussage.
Ja, also ich finde das echt ein super schönes, schickes Spiel. Schnell erklärt, losgezockt. Kannst auch dazu, ne? Bier und Brezen, ne? Also einfach dieses leicht lockere runterzocken und immer noch ein bisschen drüber lächeln können. Das ist halt, ja, cooles Ding. Du hast es auch schon gespielt, Basti, ne?
Nein.
Basti. Oh, Basti, das musst du nachholen.
Nachholen, bitte.
Nachholen.
Nee, sowas spiele ich nicht.
Sowas spiele ich nicht.
Das ist mir zu schlecht gealtert.
Nee, das tatsächlich, das würdest du gar nicht sagen, das ist schon...
Ich meine von der Grafik.
Ist das nicht von Sebastian
Vincent Dutré hat das.
Ich wollte gerade sagen, es ist wild. Es ist auf jeden Fall ein frühes Spiel von ihm auch, ne? Also
Vincent Dutré hat ja dieses Artwork gemacht.
Ja.
Das Spiel an sich ist von Sebastian Pochon.
Aber auch von Sebastian, das ist natürlich witzig.
Genau.
Aber Illustrationen, die fand ich gar nicht so scheiße. Also gar nicht so scheiße, aber die haben mich angesprochen. Das ist ja, Illustration ist ja nochmal mehr subjektiv einfach, aber mein Stil durchaus getroffen. Also
ich habe auch manchmal einen Geschmack, da das fragt man sich auch so. Aber so gesehen.
Damit Basti.
Ja, genau.
Ja, also für mich ein tolles Spiel, was mir aus dieser Dekade auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist. Ich kann aber, wenn ihr wollt, noch eben einen Haufen Honorable Mentions.
Ja, komm jetzt auch raus, wenn du.
Und da bin ich echt gespannt, ob
du. Damit redet er jetzt eine halbe Stunde nur alleine.
Nee, ich glaube, Lukas und ich werden dann reden.
Okay, ich bin dann schon mal weg. Ich gehe eine Runde Diablo spielen.
aus dieser Dekade, was wir nicht genannt haben, was aber damals auch sehr bekannt ist und glaube sogar was gewonnen hatte, war Touren und Taxis.
Oh ja. Ja. Auch ein sehr spannendes Spiel.
Hat das
Spiel des Jahres gewonnen.
Spiel des Jahres,
Touren und Taxis, ne? Ist Spiel des Jahres.
Genau.
Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, wann, aber weiß nicht wann. Aber
2006 ist das Spiel rausgekommen, also um den Dreh muss es dann auch bekommen haben. Ein Spiel, was ich verkauft habe, was ich immer noch nachtrauere, ist Attica.
Ja, da haben wir, genau. Wildes Spiel, wirklich.
Ja, das ist eigentlich ein Zwei-Personen-Spiel. Ja. Man kann zu viert spielen, aber zu zweit ist das so ultra kompetitiv. Es sieht nach nichts aus. Ja. Es sieht nach nichts aus.
Das ist das große Problem. Warum ist, glaube ich, das ist auch von Hans Glück, oder?
Ja, genau.
Ja, ist auch von Hans Glück, ja.
Genau.
Aber du kannst da, du musst den anderen auch erreichen, ne? Also du baust ja quasi, jeder baut seine Akropolis, aber du kannst den anderen auch erreichen. War das nicht irgendwie sowas?
Genau, du kannst ihm auch was abschneiden, also den Weg abschneiden, weil du versuchst ja da so einen Weg zu machen. Also wenn jemand so wirklich eine Kuriosität an Spiel mal sich anschauen möchte, Attica von Hans im Glück, kann man sich da durchaus mal anschauen, von 2003, dann... Was man auch nicht vergessen darf, ist Egizia. Egizia.
Das kenne ich zum Beispiel gerade. Das
ist, so, das ist ein...
Oh, das Cover.
Das ist von 2009.
Okay.
Das wurde auch nochmal ein Kickstarter 2019. Mhm. Das ist ein Worker Placement mehr oder weniger. Du fährst quasi den Nil runter. Du entscheidest, wie weit du läufst, aber...
Und wenn man wenn das Ägypten ist.
Nee.
Das ist von
Antonio Tinto, Stefano Luperto, Virginio Gigli, Flaminia Brasini.
Aber wild, ich habe das Cover einfach ohne Witz noch nie gesehen. Das ist immer, ich denke immer, ich kenne viel Stuff und dann kommst du mir sowas um die Ecke.
Und Achtung, das sind ganz frühes Werk von diesen Leuten, die zum Beispiel gemacht haben Grand Austria Hotel, die Lorenzo il Magnifico gemacht haben, Coimbra, Golem, First Red.
Also wie schlimm, dass ich es nicht kenne. Also, und natürlich auch wieder von Hans von Glück.
Natürlich.
Geil.
Also das ist tatsächlich auch so ein Hidden Gem. meines Erachtens.
Es ja, ist danke, aber, das muss ich mal ausprobieren.
Aber tatsächlich nicht so spannend wie die anderen Spiele von denen. Deswegen habe ich, ist es bei mir auch irgendwann mal ausgezogen. Aber es war einfach, wenn du diesen Weg, den ein Spiele- oder ein Spieleentwicklerteam macht, bis hin zu diesen großen, großartigen Spielen, die sie gemacht haben, mal mitverfolgen möchtest, ne, in Sachen Qualität und das haben sie da rausgenommen, dann ist das definitiv ein Blick wert. Ansonsten ein Spiel, und jetzt lass mich mal, auch von 2009, und ich glaube, es ist tatsächlich auch, Moment, war das 2009? Genau, Finca.
Ah, nee, das ist doch von, Gott.
Ralf Zollinde.
Ja, genau, Ralf Zollinde, ja, diese verdammte Mallorca-Bubble.
Genau, richtig.
Ganz schön.
Ich mag das tatsächlich nicht so, als ich es zum ersten Mal gespielt hatte. Aber als ich mich mit dem Makala-Mechanismus nochmal auseinandergesetzt hatte und erstmal verstanden habe, ne, was man damit alles großartig machen kann, hat mir das tatsächlich sehr gut gefallen. Das um diese Insel noch zu machen und du musst da auf die, das fand ich jetzt nicht so spannend, aber diesen Makala-Mechanismus fand ich da auch ganz gut. Genau. Dann, was man auch nicht vergessen darf, ne, was in diesem Jahrzehnt rausgekommen ist, haben wir natürlich nicht benannt, weil es viel zu groß ist und alle kennen Agricola.
Ja.
Yay, das kenne ich auch. Alle anderen hatte ich nicht gekannt, deswegen war ich weg.
Und ganz wichtig, Agricola Zombies ist doch jetzt gerade auf Kickstarter.
Ja, das kenne ich auch. Nein.
Ja.
Galaxy Trucker.
Das ist ein Spiel, das ist nicht so wild, weil das ist also für mich zu lackintensiv, ich weiß nicht. Also es ist total, von Chef Game Edition ist es auch, ne?
Ja, genau. Ja. Da habe ich auch eine neue Auflage von.
Aber
ich habe es einmal gespielt und wieder verkauft. Ich habe es nämlich doch gespielt, ist mir da wieder eingefallen. Ich hatte vorhin gesagt, ich habe es nicht gespielt. Aber.
Es ist, wie du sagst, es ist tatsächlich wild, ja.
Ja.
Aber ich glaube auch da, mit der richtigen Runde.
Ja, klar.
Ist das sowas von lustig, wie dann eben am Tisch das Fluggerät, man kann ja nicht mal Flugzeug nennen, von dem Nachbarn plötzlich so wegschmierkelt, wegbröselt, ist wahrscheinlich das Beste. Und dass man einfach sich kaputt lachen kann. Natürlich.
Ich wüsste aber nicht mal, wie diese Objekte fliegen sollten, jemals.
Ja, darum geht's doch.
Das ist ja der Witz.
Das ist ja der Witz. Genau. Lass mich nochmal gucken. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, und dann bin ich auch still, ja? Oder nee, zwei Sachen. Nee, drei Sachen muss ich nennen.
58 Sachen kommen noch.
Nee, mach mal nur, das eine wäre 2010 gewesen. Pandemic, 2008 rausgekommen.
Hm. Oh, nie gespielt.
Und echt? Halt doch die Fresse, als ob du Pandemic
gespielt. Nein, hab ich nicht. Jetzt werde ich auch noch beleidigt. Hallo, jetzt geh ich.
Natürlich Influencer, Basti, was ist denn los?
Hab ich halt nicht. Ich bin halt ehrlich.
Kannst du Herr der Ringe Pandemic jetzt ausprobieren?
Ja, das,
das ist was anderes.
Das ist mega geil.
Hab ich auch gehört. Das ist echt.
Das habe ich ja auch hier, das will ich ja jetzt spielen am Wochenende.
Tatsächlich. Ich habe einige gespielt, das ist cool. Und dann Funkenschlag.
Habe ich auch nicht gespielt.
2004.
Noch eine Beleidigung? Nein, okay, ich dachte.
Der Funkenschlag ist schon speziell, finde ich.
Ist das nicht auch Friedemann Friese wieder?
Ja, natürlich ist es ein Friedemann Friese.
Ja.
Das Spiel ist speziell, es ist aber tatsächlich eins seiner besten. Und ich glaube aber, dass es auch eher so ein amerikanisches Ding eher so ist. Weil man mag ja in Deutschland oder in Europa diese Auktionsmechanismen nicht so sehr. Die Amis stehen da total drauf.
Diese verdammten Kapitalisten. Diese verdammten Kapitalisten. Die stehen natürlich auf Auktionsmechanismen, ja.
Genau. Und, ja, ich mein Gott, ich höre ja nicht auf. Twilight Struggle, also das, wie heißt es zu Deutsch? Das.
Ich kenne es nur auf Englisch. Gleichgewicht der Kräfte.
Genau, Gleichgewicht des Schreckens, ne? Genau.
Auch nicht gespielt.
2005. Das spiel mal mit deiner Frau. Wenn du wirklich denkst, euch kann nichts erschüttern und ihr habt die festeste.
Das denke ich nicht. Also ja, mein Brettspiel.
Das Spiel ist so ultra konfrontativ. Du springst dir irgendwann an die Gurke. Das ist, ich habe so einen Hass empfunden für mein Gegenüber, als ich das gespielt habe. Das war tiefst empfundener Hass. Das war. Ja.
Das ist insane.
Ja, genau. Und da, also so, ich habe. Ich war dann so in Rage, dass ich hier DEFCON nach oben gedrückt habe, dass wir einfach beide verloren haben. Geil. Du kannst ja natürlich so gewinnen, dass ne, einer gewinnt oder eben beide verlieren, indem dann halt ein Atomkrieg entstanden ist. Also ja.
Also für die historisch-politische Bildung ist das ein sehr spannendes Spiel.
Ja, absolut.
Ist auch von GMT doch auch, oder? Da bin ich komplett falsch. Müsste, also hätte ich jetzt da verortet, aber jetzt habe ich wieder geoutet, jemand, der keine Ahnung hat.
Check. Jason Matthews und Ananda Gupta.
Aber ist es bei GMT erschienen? Also bei
GMT Games.
Ja, okay, dann bin ich Glück gehabt. Dann muss mich Uli von Spielworks nicht köpfen. Das finde ich gut. Ja, nice. Und du hast noch eins vergessen, was du sagen wolltest, Phil. Eins fehlt noch.
Eins fehlt noch?
Du wolltest doch Wikinger sagen. Auch
ja,
von Hans im
Glück. Wikinger, also Vikings. Auch ein Spiel von Hans im Glück. Was so ein bisschen Zwitter, also wenn man jetzt so in der Retrospektive sich dann anschaut, wie viel Spiel man auch schon gespielt hat, fühlt sich so an wie so ein bisschen viele verschiedene Mechanismen, die in anderen Spielen einzeln betrachtet worden sind und das Spiel hat alles in einem gebracht, was total ein super schönes Spiel ist. Da haben wir in der vierten Folge unseres Podcasts, also vor über gefühlten 2 Jahren, hatte ich darüber schon gesprochen, als eines der Spiele, die ich sehr, sehr interessant fand.
Muss ich mir nur anhören, also warum ich nochmal darauf gedrängt habe, dass du das sagst, ist es reiner Eigennutz, weil am 12.10. Achtung, werden wir im Schloss Gottorf, das ist in Schleswig-Holstein, eine Wikinger-Brettspieltag machen. Klingt wild, ist es auch, aber es gibt so viele fucking Brettspiele zu Wikinger-Themen, die auch gar nicht so schlecht sind und da ist Wikinger auch am Start. Genau, und es gibt eine tolle Ausstellung nebenbei.
In Schleswig-Holstein, da müsst ihr hier Midgard Sportgame einbauen.
Ja, sind dabei. Midgard Sportgame ist dabei, Alex ist dabei. Absolut. Also es kommt tatsächlich viele. Deswegen, aber für euch ist es natürlich recht weit. Aber lohnt sich, glaube ich, wirklich. Wir haben wirklich viele Spiele dabei, auch von Korax Games jetzt. Wir haben auch mega viele Wikinger-Spiele. Genau, Fest für Uden natürlich, mehrere Prototypen auch noch.
Wendel to Viking.
Richtig, ja genau. Und es, also ohne Witz, ich bin ein Riesenfan, Wendel to Viking. Ich mag es richtig gerne.
Das heißt, du kannst es erklären, ich komme vorbei, du bist in Bonn, ich wohne nicht so weit weg, ich bin in Aachen, ich komme vorbei.
Also ich habe Mendel Tabaken wirklich, ich fand es richtig gut. Richtig gefallen.
Ich habe es nämlich hier, aber ich habe mich noch nicht an die Anleitung getraut. Komm,
das wir machen.
Ja, sehr gerne.
Okay, das machen wir.
Machen wir danach, nach dem Podcast. Ja. Ja, sehr cool.
Sehr schön.
Dann hast du noch was auf der Liste? Oder du, Lukas?
Nö, ich bin erstmal froh, dass ihr mich hier reingeholt habt. Genau.
Ja, dann sind wir eigentlich soweit durch mit dieser Folge.
Ein spannendes Jahrzehnt, eine spannende Folge.
Ja. Ja, da konnte ich zumindest schon mal ein bisschen mehr dazu sagen, als ich vorher bei den anderen sagen konnte. Ja, ich weiß, ich bin bei solchen Sachen. Machen wir mal eine Folge bitte neuere Spiele, da bin ich ganz oben.
Es ist halt krank, wie schnell das geht, ne? Also,
ja,
das zeigt stimmt. Aber auch nochmal, und das ist ein Hauptproblem, dass der Brettspielmarkt einfach so kurzlebig ist. Also ein Spiel ist heutzutage ein Jahr, also ein Spiel wirklich zu entwickeln wie Carcassonne, das wirklich trotz der langen Zeit immer noch aktuell ist, kommt jetzt auch eine neue Edition raus, sieht mega geil aus. Das ist so schwierig. Ja, das wird den, also ohne Witz, der Qualität der Brettspiele ist nicht gut, dass du mittlerweile diesen Hype immer wieder neue Sachen generieren musst. Nehme ich mich auch gar nicht von aus. Also ich mag es auch gerne, neue Spiele zu spielen, aber ja.
Ja, das wird.
Deswegen gut, dass ihr so ein Format macht, das wollte ich eigentlich sagen. Schön auch mal älteren Titeln.
Das nächste geht dann von 1980 bis 2000.
Dann könnt ihr mir nochmal sagen, 1980 sind wilde Spiele rausgekommen. Wirklich.
Ja, da sind auch ein paar Dinge rausgekommen.
Ja, da habe ich sogar ganz viele unten noch im Regal und im Schrank stehen. Da kann ich mitmachen.
Ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe Bock, mal wieder Spiel des Lebens zu spielen.
Ah, Spiel des Lebens war auch super. Obwohl du nie bis zum Ende gekommen bist. Also so richtig, also ohne, dass du bankrott warst.
Ich habe da super gute Erinnerungen, super schlechte Erinnerungen dran als Kind. Aber
Erinnerung.
Ja, ich kann mich auch erinnern, dass das Spiel nicht so mega gut ist mit der Qualität, was man, mit dem man heute konfrontiert ist.
Ist halt Roleplay, ne?
Ja, aber also trotzdem, genau, richtig.
Ja. Hast du jetzt Bock, noch ein Kind zu holen oder nicht?
Ja.
So.
Ja.
Das, also, dann bleibst du lieber Single. Nein, Gott. Aber heiraten musst du, glaube ich,
und
immer,
jeder,
ne?
Von vielleicht uns beim kennt ersten den noch. Dann wirst du im Spiel des Lebens Sieger sein.
Guck mal, da bin ich zu jung für.
Oh, danke.
Ja, ist er wahrscheinlich.
Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer.
Ja, aber die Zeit war, doch, da waren coole Spiele bei. Aber das können wir ja dann das nächste Mal machen.
So.
Ne? Dementsprechend würde ich sagen, ja, vielen Dank, dass du da warst, Lukas.
Und, ja, gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
Es war sehr informativ und auch vor allem für mich, von euch beiden Spiele zu erfahren, die ich dann noch gar nicht auf dem Schirm hatte oder auch noch nie gespielt habe. Manche habe ich schon gehört, die Spiele, die ihr genannt habt, aber nicht unbedingt gespielt. Dementsprechend, ja. Danke dafür und dann danke an unsere Zuhörer fürs wieder Einschalten und Zuhören und gerne schreibt uns, was ihr gerne wissen wollt, über das ihr immer mal reden wolltet oder was ihr von uns wissen wollt oder. Und dann würde ich mich verabschieden und übergebe erstmal an Phil und Lukas darf dann zum Schluss.
Ja, an der Stelle, ich bedanke mich bei dir, Lukas, ich bedanke mich bei dir, Basti, und natürlich bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Start in die Woche, ein wunderschönes Wochenende, wann auch immer ihr uns hört. Bleibt gesund, bis bald, Servus.
Ja, jetzt sage ich einfach nochmal Tschüss und bis ganz bald.
Bis dann.